Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Einen wunderschönen guten Tag, Deutschland. Hallo, Berlin. Mein Name ist Schulz. Ich grüße Sie. Spüren Sie das auch? Die Lebensgeister, sie sind wieder da. Sie tanzen in unserem Körper herum. Ich fühle mich wie ein kleines Blumenkind, was barfuß auf einer großen Wiese herumläuft. Und ich laufe und laufe und laufe. Und wer kommt mir auf einmal entgegen? Ein anderes Blumenkind? Nein. Kann er das wirklich sein?
Ja, er ist es.
Er ist es wirklich.
Hallo, mein Name
ist Jan Böhmermann.
Mein Name ist Böhmermann und bei diesem Wetter, da draußen, dieser große gelbe Ball am Himmel, der macht, dass ich meine Klamotten von mir schmeiße und mich meiner künstlichen Stoffe, die ich am Körper trage,
entledige. Zieh dich aus.
Und nichts anderes an meinem Körper haben möchte als Moos und Gras und Erde und Sand und Wasser. Einfach mal mit nassen Haaren in einem Einkaufswagen sich nackt durch den Prenzlauer Berg schieben lassen.
Ach, spürst du das auch?
Das ist für mich Sommer. Oh, das ist für mich Frühling.
Spürst du es? Wir sind so abhängig von der Natur.
Ja, wie heißt das, wenn es draußen warm ist? Wie heißt das noch?
Na, es heißt Frühling. Der Frühling kommt tatsächlich. Heute, die Wolken stehen am Himmel. Ja. Wie von Bob Ross gemalt stehen sie da, lachen uns an. Und ich bin heute den Vormittag lang durch Kreuzberg gelaufen. Die Menschen lächeln dich wieder an. Ja. Es ist ein toller Tag, wirklich.
Ich habe zum ersten Mal meine Inlineskates wieder drunter geschnallt und mit dem über den Deich gefahren. Und habe einfach mal ein bisschen den Fahrtwind mir um die Nase wehen lassen. Dieser Frühlingsduft, dieses leichte Kitzeln in der Nase, in den Nebenhöhlen, das Tränen der Augen, die Allergie ist wieder da. Kaum ist die Kälte weg, ist der Heuschnupfen da. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Zeichen des Frühlings.
Das ist Leben. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung, liebe Radio 1 Hörer. Wir möchten mit Ihnen einen Dialog treten. Wir möchten Sie fragen, wie abhängig ist der Mensch noch von der Natur? Und wie sehr soll sich der Mensch noch nach der Natur richten? Sind wir nicht inzwischen so hochgebildet, dass wir gar nicht mehr die Natur brauchen? Sollten wir die Natur nicht immer weiter aus unserem Leben herausschieben oder uns wirklich noch nach der Kraft des Mondes richten? Ist es noch wichtig, sich nach der Natur zu richten, oder ist es wichtiger, die Natur aus seinem Leben komplett zu entfernen, um immer mehr eine Stärke, eine besondere Kraft in sich zu entwickeln, die stärker ist als alle Naturgewalten? Wir haben Deiche gebaut, wir haben Hochhäuser gebaut, wir fliegen in der Luft. Wozu brauchen wir die Natur noch? Wozu brauchen wir noch die Jahreszeiten? Können wir uns nicht selber ein Leben ohne Natur? Ist es möglich, ohne Natur zu leben? Ist es möglich, sowas wie Ebbe und Flut völlig zu ignorieren? Die Mondkräfte, wie gesagt. Wozu braucht man das alles noch? Rufen Sie uns an. Jan Böhmermann hat die Nummer, die uns zusammenführen wird.
111-99071-330. Und das war, jawohl, liebe Naturfreunde, die Nummer mal rückwärts vorgelesen. Wir sind heute einfach mal komplett auf den Kopf gestellt. Das ist die Nummer von Radio 1 mal rückwärts. Und wenn man sie rückwärts vorliest, erschließt sich einem endlich auch die Botschaft, die in dieser Nummer steht. 111-99071-330. Oder vorwärts, 0331-70-99-111, 0331-70-99-111. Die Naturburschenjunge, die Hotline direkt hier in das Herz des Berges, da wo Eisenerz und Kohle versteckt sind. Da rufen, wir sind heute wahnsinnig, Olli, ganz kurz, wir sind wahnsinnig Thomas Hornauer-mäßig esoterisch drauf.
Ich bin heute auch sehr esoterisch drauf. Ich möchte heute auch gerne ein bisschen über die Natur reden und ich habe mir auch so ein paar Sachen, ich habe gestern eine Dokumentation über Haie gesehen.
Das ist der einzige Grund, warum wir heute dieses Naturthema haben, oder?
Nein, aber unter anderem zum Beispiel, wusstest du, dass ein schwangerer Hai, der hat ja mehrere Embryonen im Bauch.
Weil Haie, das wissen viele nicht, sind Säugetiere. Viele halten ja Haie für Fische, aber Haie sind Säugetiere.
Es wird aber immer nur ein Hai geboren, weil die Haie im Mutterleib sich schon auffressen und gegenseitig töten. Das ist quasi kein Witz.
Das heißt, das Haifischbecken, von dem man jetzt zum Beispiel in der Medienbranche spricht, das findet bereits vor der Geburt statt. Ein Hai wird schon quasi, bevor der Geburt, in einem Haifischbecken befindet sich, schon vor der Geburt.
Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine persönliche Geschichte erzählen.
Oh, endlich
auch
mal.
Ich war nicht alleine in meinem Mutterleib. Also ich hatte einen Zwilling, den ich aufgegessen habe. Im Mutterleib.
Rod Schulz,
das wäre mein Bruder gewesen. Aber ich hatte keine Lust, mir alles zu teilen. Und dann habe ich den im Mutterleib aufgegessen. Und jetzt bin ich beide Personen. Rod Olli Schulz, hier heute für Sie bei Radio 1. Eine besondere Naturgestalt, eine Lichtgestalt der deutschen Radiolandschaft.
Wie dieses eine Monster aus den Muppets mit den zwei Köpfen. Ich habe aber den Rod bislang noch nicht in dir gemerkt. Ist der, äußert er sich in...
Der spielt jetzt Bass bei den Ärzten. Da ziehe ich mir immer so andere Klamotten an, habe einen Sushi-Laden im Prenzlauer Berg aufgemacht und habe einen schwarzen Dahnen-Kung-Fu.
Hat Rod einen Sushi-Laden im Prenzlauer Berg
aufgemacht? Hatte er gehabt.
Und dann wegen Fischvergiftung aber wurde es zugemacht, oder was ist da passiert?
Ja, nee, wegen Steuerschulden. keine gesicherte Information. Ich möchte mich jetzt nicht weiter dazu äußern.
Die Indiskretionsboys hier bei Radio 1, rufen Sie an, wenn auch Sie Informationen haben.
Ich möchte auch nicht weiter über den Bassisten der Ärzte Witze machen. Der hat nämlich irgendwie einen schwarzen Dan in Judo oder so. Ist kein Witz. Und der kann dir mit einem Schlag den Kehlkopf rausreißen und dann gleichzeitig...
mit einem Schlag den Kehlkopf rausreißen. Der hat nämlich so Widerhaken in den Knöcheln an der Hand und die bohren sich dann in den Kehlkopf und so, wenn er die Hand zurückzieht, obwohl er dich nur schlägt auf den Kehlkopf, hängt da der Kehlkopf dran, zappeln noch, an den Knöcheln von Rott.
Ich habe übrigens ein Intro heute für die Sendung aufgenommen. Leider haben wir technische Probleme und konnten nicht mein Gerät hier, womit ich alles abspiele.
Das iPad
konnten wir nicht anschließen. Hier, jetzt würde ich trotzdem das Intro gerne einfach laufen lassen, indem ich das iPad an das Mikrofon halte. Ich möchte den Redakteur bitten, einmal ein bisschen lauter zu machen.
Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser, aber das finde ich sehr schön. Das ist wirklich 2013er Technologie. Das ist, wenn man auch Screenshots machen möchte, also Dinge vom Computermonitor aufnehmen, dann macht man keine Screenshots, sondern fotografiert das mit dem Handy ab.
So, jetzt pass mal auf.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Das ist das neue Intro für unsere Sendung.
Habe ich nicht abgenommen. Möchte ich nicht, dass das normal gespielt wird.
Gefällt dir nicht?
Prinzipiell möchte ich nicht, dass hier was im Radio läuft, was nicht von mir abgenommen ist.
Du bist so ein ekliger Mensch.
Wir müssen uns ein bisschen, du weißt, was mit Kenny Jebsen passiert ist und Henrik M. Broder. Man muss sich Sachen bei Radio 1 vorher abnehmen lassen. Das geht nicht, dass das jetzt einfach hier so lief.
Aber da war doch gar keine politische Message.
Zwischen den Zeilen habe ich da Kritik an Israel rausgehört.
Ich glaube, wir unterhalten uns gleich mal darüber, machen erstmal ein bisschen Musik. Die Musik hat heute wieder die Radio 1 Redaktion ausgesucht.
Die können es wenigstens.
Die haben es nämlich drauf. Und danach geht es um das große Thema. Wie sehr soll der Mensch sich noch nach deiner Natur richten?
Und hier kommen Michael Jackson und Olodum. They don't really care about us.
Sunshine Reggae in Berlin. Mein Name ist Olli Schulz.
Ich dachte, wir sind Olli Pocher und Reinhard May.
Wir beide.
Ja, wäre doch mal cool, wenn wir uns eine andere Identität verpassen würden. Du wärst Reinhard May, der berühmte Liedermacher, und ich wäre Olli Pocher, der verrückte Krawallkomedian vom Privatfernsehen.
Ja, das mache ich immer nur, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich so in andere Rollen schlüpfe. Momentan bin ich einfach so ausgeglichen, Jan. Das liegt daran, dass die Sonne scheint, dass hier tatsächlich so viel Energy gerade in mir drin ist. Ja, ich möchte dir ein bisschen von dieser Energy
ganz kurz
zurückgeben.
Ich habe das Gefühl, dass du heute schon mindestens einmal Heavy Petting hattest. Du klingst so ein bisschen nach ausgelebten Frühlingsgefühlen, Olli. Nee, du bist nicht in der Mitte, du bist ein bisschen aus dem Takt gekommen.
Wie aus dem Takt? Weil es mir mal gut geht oder was?
Du wirkst so
überbordend.
Du wirkst so überbordend. Du wirkst so wie heute Morgen aufgewacht zwischen 5 wunderschönen Bikini-Mädchen.
Nee, es war zwischen 9 und 10.
Zwischen 9 und 10 Bikini-Mädchen?
Uhr. Ach so. Bin ich aufgewacht.
So.
Naja,
wach
auf alle Fälle.
Sonnenstrahlen. Ich merke, wie du das Thema umgehen möchtest, kann ich aber auch nachvollziehen. Ist zu privat. Olli?
Du kannst mit mir über alles reden. Ich bin ein offenes Buch für dich, Jan. Und auch für die Radio 1-Hörer. Weil in unserer Sendung haben die einsamen Radio 1-Hörer einen Family Point gefunden. Einen sogenannten Rückzugspunkt oder auch einen Fluchtpunkt, wo man sich einfach mal 2 Stunden gehen lassen kann und merkt, man ist doch nicht der dümmste Vollidiot auf dieser Welt. Sondern
diese beiden, die sind ein bisschen dümmer. Und die haben sogar eine eigene Radiosendung.
Weißt du eigentlich, wo der Begriff Kaiserwetter herkommt? Wir haben ja momentan Kaiserwetter.
Ich glaube, Franz Beckenbauer hat die meisten seiner Tore bei Sonnenschein geschossen und daraufhin hat dann die Fußball-Deutschland gesagt, immer wenn die Sonne scheint, ist Kaiserwetter.
Falsch. Naja, aber es wäre eine ganz tolle, also eigentlich wäre es eine richtige Erklärung. Das ist aber falsch. Es kommt wirklich von Kaiser Wilhelm I.
Hätte ich niemals gedacht.
Der hat sich damals nämlich nur blicken lassen draußen beim Volk, wenn das Wetter schön war. Wenn es geregnet hat, hat er sich nicht blicken lassen. Und immer wenn die Sonne schien, dann hat man halt damals gesagt, oh Kaiserwetter, der Kaiser kommt heute wieder mit der Kutsche, fährt da rum und verteilt Bonbons und sucht sich ein paar hübsche kleine Mädels aus und fährt wieder zurück ins Schloss.
Und viele Monarchiekritiker sagen jetzt, ja, so sieht es den Adligen ähnlich. Die gehen einfach nur raus, wenn die Sonne scheint. Aber das hatte einen medizinischen Grund, dass Kaiser Wilhelm das Haus nicht verlassen hat, wenn es geregnet hat. Denn wenn ein Adeliger oder jemand von Adelsgeschlecht von Wasser berührt wird, wächst ihm ein weiterer Adeliger aus dem Rücken. Und das wollte Kaiser Wilhelm halt eben mit Rücksicht auf die Erbfolge auf jeden Fall vermeiden.
Richtig, das ist richtig. Das ist ein sehr gutes fundiertes Grundwissen, was du da
gerne
in den Tag legst.
Ich hatte Abitur gehabt.
Hast du gehabt, ne?
Gehabt. Musste ich aber wieder abgeben.
Bist du erwischt worden?
Ich bin erwischt worden beim Dummsein. Von der Abiturpolizei.
Jetzt würde ich gerne heute ein bisschen in eine philosophische Richtung mit dir gehen.
Endlich mal.
Und ich würde gerne wissen von dir, wie ist es eigentlich Werte? In unserem neuen Intro sage ich, es gibt einen Werteverfall in unserer Gesellschaft. Aber ist das eigentlich wirklich wahr? Und sollten wir uns wieder mehr an die Natur richten oder nicht? Ich glaube ja, dass das alles Quatsch ist. Ich glaube zum Beispiel, wenn es eine Generation von degenerierten Vollidioten gibt, wächst eine neue Generation heran von guten Menschen. Ich glaube, man muss auch immer Vorbild seinen Kindern gegenüber. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du als Vater wahnsinnig viel Drogen nimmst und sexuelle Partner dauernd hast, dann sieht das dein Kind und verachtet dich dafür und wird ziemlich monogam leben und wird ein gutes Leben führen und keine Drogen nehmen. Also ein guter Vater müsste eigentlich dich den ganzen Tag volllaufen lassen, rumhuren wie verrückt und einfach ein ganz unseriöses Leben führen, damit das Kind genau einen anderen Weg einschlägt. Es gibt ja immer diese Gegenreaktion.
Das ist eine interessante Theorie und ich würde die auch unterstützen. Ich muss nur mit Blick auf meine eigene Kindheit sagen, ich hatte eine wahnsinnig strenge Kindheit habe ich hinter mir. Es wurde viel geschlagen, auch aus experimentellen Gründen, gar nicht, weil ich was gemacht habe, sondern einfach mal, weil meine Eltern wissen wollten, was passiert, wenn man das Kind grundlos schlägt. Also völlig willkürlich wurde ich geschlagen. Ich habe teilweise mir dann Gründe zurechtgelegt, zur Belohnung vielleicht weniger hart geschlagen. Ich war relativ... Hab eine relativ strenge Erfahrung, strenge Erziehung erfahren, aber bin selber auch sehr streng. Nicht nur zu meinen eigenen Kindern, sondern auch zu Kindern fremder Leute. Also ich schlage zum Beispiel, was mir kürzlich in einem Reisebus passiert, ich bin nachts von einem Flughafen zum TUI-Feriendorf gefahren da lief ein kleiner 10-jähriger Junge im Mittelgang des Busses immer hin und her und die alleinerziehende Mutter war wahnsinnig überfordert und wollte auch ihre Ruhe haben und hat auf dem iPad rumgesurft und der Junge lief bestimmt eine Dreiviertelstunde durch den Mittelgang des Busses und hat alle Leute kolossal genervt.
Und hast du ihm ein Bein gestellt?
Nee, habe ich dann irgendwann noch viel schlimmer. Der Bus war ja dunkel, es war draußen dunkel. Ich habe einfach meinen Ellenbogen in den Gang gehalten. Und dann ist der Junge halt mit voller Wucht gegen meinen Ellenbogen gelaufen und wusste auch gar nicht, was ihm, wie ihm da geschah und wogegen er gelaufen ist. Hat wahnsinnig angefangen zu weinen. Das Gesicht schwoll auch so zu, dass er über beide Augen so eine Schwellung hatte und ist zu seiner Mutter gelaufen. Und ich hab so das Gefühl, ich habe Aggressionen auch fremden Kindern gegenüber. Und die müssen nicht mal ungezogen sein.
Hast du dir schon mal überlegt, ob es vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, Kinder zu zeugen? Also wenn man,
Kinder
wenn
man zeugen schon, ist ja nicht das Problem.
Ja, aber wenn man schon Hass auf Kinder anderer Menschen hat, dann sollte man sich doch nicht noch selber Kinder
zunehmen. Das war ja mehrmals ein Versehen. Das war einfach, weil die Frau die Pille nicht genommen hat. Deswegen. Ich habe die Luft angehalten währenddessen. Mein Teil ist getan. Und wenn die Frau dann die Pille nicht nimmt, hat die das Problem. Ist meine Einstellung. Und ich finde, ehrlich gesagt, dieses windelweiche Patchwork-Daddy-artige, ich kümmere mich um die Kinder, das Problem ist ja nicht, dass Kinder zeugen. Ich habe es einfach nicht geschafft, rechtzeitig vor der Geburt abzuhauen.
Ich glaube, es ist von der Natur her so gegeben, dass aber unsere Kinder bessere Menschen werden als wir. Weil viel tiefer kann man nicht sinken. Das muss man auch sagen. Ich glaube, dass es gut ist, den Kindern kein Vorbild zu sein, damit sie ihren eigenen, besseren Weg einschlagen.
Als Vorbild quasi, ein negatives Vorbild.
Ein negatives Vorbild sein.
Mhm. Ja. Ein Rückbild.
Ich habe fürchterlichen Sachen auf einem Festival erlebt. Das müssen wir aber im Laufe ich habe ja sehr oft als Musiker auf Festivals gespielt und da habe ich wirklich degenerierte Idioten gesehen auf diesen Festivals. Ich bin ja auch kein Freund der Festivalkultur. Ich habe zwar dort gespielt für Geld als Musiker sehr, sehr oft. Ja. Ich finde aber, da laufen so viele besoffene Vollidioten rum. Wir haben jetzt den ersten Anrufer, den würde ich gerne.
Auch vor der Bühne.
Den würde ich jetzt gerne direkt hineinbringen, damit wir dieses Gespräch so ein bisschen noch.
Thomas auch aus Aachen, aus Aachen, wie man in Westdeutschland sagt. Aachen. Hallo Thomas.
Hallo.
Hey, wie geht's?
Ja, mir geht's ziemlich gut mit dem schönen Wetter hier.
Ist bei euch auch schönes Wetter in Aachen?
Ja, super.
Man sagt ja immer, in Aachen kommt man immer zu kurz.
Nee, in Aachen ist das schöne Wetter immer zuerst. Aachen war die erste Großstadt, die vom Alliierten befreit wurde und da ist das schöne Wetter auch immer zuerst, aus historischen Gründen.
Das ist richtig.
Richtig.
In Aachen war es so, dass ich gespielt habe, auch ein Konzert, bin ich nach Aachen reingefahren und auf einmal mitten auf der Straße kam eine große Entenfamilie gegenüber die Straße und wie selbstverständlich haben die Autos angehalten. Mhm. Ist das da so ganz
sehr große Enten, zwei Meter große Enten? Ja, wir sind
eine ziemlich große Entenkultur hier.
Ja. Gibt es wirklich in Aachen eine große Entenkultur, oder?
Ja, natürlich.
Was denkst du denn? Wie ist das eigentlich? Bist du noch jemand, der sich nach der Natur richtet oder ist die Natur für dich eigentlich nur noch ein unnützes Dasein? Also richtest du dich nach den Gezeiten? Gehst du ans Meer? Schläfst du schlecht, wenn der Mond voll in seiner vollen Blüte erblüht?
Ja, also das kommt drauf an. Also ich finde mal generell sollte man schon ziemlich naturverbunden bleiben, weil da kommt man ja auch irgendwie her und ist ja auch irgendwie ziemlich schlau alles so gemacht.
Ja.
Und
ja,
da kann man ja nicht einfach so irgendwie sich widersetzen als Mensch.
Ich merke gerade, in meinem Ballisto hat sich auch die Natur breit gemacht. Da wachsen Rosinen in meinem Ballisto. Wie kommt ihr denn da rein?
Das ist das grüne Ballisto, oder?
Ja.
Das ist
Naturballisto. Alle anderen sind künstlich von konfektionären Süßigkeiten machen hergestellt. Aber das grüne ist das Öko-Ballisto mit Rosinen.
Und ist es auch so, dass wir mehr aufhören sollten, Fleisch zu essen? Bist du da auch, Thomas, der Meinung?
Also ich habe jetzt witzigerweise in der Facharbeit von einer Freundin von mir über Vegetarismus gelesen.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz interessant, also von wegen, ob man Tiere quälen lassen darf und töten und sowas. Und Also ich finde es eigentlich, ich finde es okay, wenn man kein Fleisch isst. Also ich finde, das kann ich total nachvollziehen.
Aber also da muss ich eine Gegenfrage gleich mal stellen, Thomas. Und zwar, für mich ist der weiße Hai das schönste Tier auf diesem Planeten. Und es ist so der stärkste Fisch, der im Wasser, also das stärkste Ding, was
Säugetier,
im Wasser...
Säugetier, Hai sind Säugetiere.
Ja, das stärkste Tier, was im Wasser rumschwimmt. Es gibt, der weiße Hai hat auf allen sieben Weltmeeren nicht einen natürlichen Feind. Und was ist der? Der isst Fleisch. Ich habe noch nie einen Hai Brokkoli essen sehen. Und genauso ist es mit dem Löwen. Der Löwe ist genau das gleiche wie der Hai im Wasser. Ist der Löwe auf dem Land das die stärkste Katze? Es gibt keinem, der dem Löwen das Wasser reichen kann. Wenn ein Löwe gegen einen Hai kämpfen würde, wüsste ich nicht, wer gewinnen würde. Im Wasser wahrscheinlich denke ich eher der Hai, weil der sich da verstecken könnte und auflauern könnte.
Je nachdem. Der Löwe hätte ja, die Mähne würde durch das Wasser relativ schwer werden. Und wenn der den Kopf ganz schnell bewegt, dann hat er so eine Art wie so ganz viele Morgensterne, die an seiner schweren Löwenmähne dranhängen. Und würde mit den nassen Löwenhaaren dem Hai ordentlich versohlen, wenn der Löwe den Kopf schnell genug hin und her bewegt. Ist ungefähr ausgeglichen.
Es kommt auch darauf an, ob der immer Luft holen muss, der Löwe, oder ob der den Taucheranzug...
Das ist wie Undertaker gegen Bret the Hitman Hart, da weiß man auch nicht, wer gewinnt.
Ja, auf alle Fälle, ich habe noch nie einen Löwen Brokkoli knabbern sehen, genauso den weißen Hai noch nie mit einer Lauchstange im Mund.
Aber das sind beides
Tiere, die keine natürlichen Feinde haben. Wenn wir als Mensch unsere natürlichen Feinde abstoßen wollten.
Zum Beispiel, der Hund ist unser natürlicher Feind eigentlich.
Ja genau, dann sollten wir doch auch nur noch uns von Fleisch ernähren, oder?
Nee, also Menschen sind ja sozusagen Tiere, die beides essen können. Also Löwen sind ja nur Fleischesser, genau wie Zebras, nur keine Ahnung, wie man das
ja
nennt.
Aber vielleicht was ist denn auch Löwen und
diese mit dem Zebra, wo wolltest du da jetzt gerade hinaus?
Auf welche? Ja, die essen ja kein Fleisch.
Ja, aber ein Zebra ist auch ein schwaches Tier. Ja, ist ja so.
Nee, Olli, das ist nicht richtig.
Ein Zebra wird von allen, ein Löwe oder ein Bär, ist für einen Löwen oder ein Bär ist es ein leichtes, ein Zebra zu erledigen.
Aber Zebras sind dafür sehr soziale Tiere. Zebras leben in Rotten und haben eine sehr ausgefuchste Sprache. Die sind sind kommunikationsmäßig und kulturell Löwen, Bären und Tigern weit überlegen.
Aber was bringt es denn, ein sozialer, netter Typ zu sein, wenn du einfach vom Nächstbesten aufgefressen wirst? Ganz ehrlich. Ich meine, die Löwen haben auch eine soziale Struktur.
Wenn ein Zebra stirbt, stirbt es nur dann, wenn es bereits alles, was es kann, an seine komplette Umgebung, an seine Verwandtschaft, an seine Familie weitergegeben hat. Das Zebra ist quasi so eine Art metaphysisches Tier. Dem ist es egal, ob es in Fleisch und Blut existiert, solange das, was in dem Zebra drin ist, weiter auf Erden existiert. Also eher dem Menschen sehr nah.
Jan, aber bitte, ich bitte dich, der Löwe stirbt erst, wenn er alle Zebras aufgefressen hat.
Das ist nicht richtig, Olli, das ist nicht richtig. Löwen sterben doch nicht, wenn alle Zebras alle sind.
Na, wenn sie so viel wie möglich, also zwischen die Kiemen gekriegt haben, sage ich jetzt mal, zwischen die Landkiemen.
Olli, was du sagst, ist wissenschaftlich wirklich völliger Quatsch.
Also das, für mich ist es immer noch so, ich als Naturbursche sehe diese Tiere, diese anmutenden, starken Tiere, die keine Feinde haben.
Olli, in der Wissenschaft soll es auch Dissens geben, ist auch okay. Wissenschaft ist Interpretationssache, immer. Wissenschaft ist auch hat auch viel mit Meinung zu tun. Und wenn du meinst, dass Löwen nur dann sterben, wenn alle Zebras alle sind, ist das deine Meinung. Man muss es nicht, in der Wissenschaft muss man nicht alles verargumentieren und für alles Beweise finden.
Naja.
Also, das ist eben der Unterschied von der Wissenschaft zu beispielsweise so Laberfächern wie Deutsch oder Kunst.
Ein Löwe kann nicht alle Zebras auffressen, aber ich sag mal, alle in seinem Dunstkreis. Ja, das Problem ist nämlich, dass die rammeln wie die Kanickel, die Zebras, ne?
Und wobei das auch wieder ein Vorurteil ist. Das sind wieder Tiervorurteile. Kaninchen kriegen 1 bis 2 Kinder im Laufe ihres 30-jährigen Lebens.
Ja,
das, ist wahrscheinlich von der Fuchslobby gestreut, das Gerücht, dass Kaniere ficken, Kaninchen die ganze Zeit durch die Gegend bumsen.
Vielleicht bumsen sie ja, haben aber so einen schlechten Samen, dass sie einfach kaum eine Empfängnis stattfindet.
Nee, das ist anders als bei Menschen, wo die Spermien des Mannes sehr klein sind und die Eizelle der Frau sehr groß. Ist es bei Kaninchen eben umgekehrt. Die Eizellen sind winzig, winzig klein und die Spermien sind...
Hast du mal ein Praktikum bei Chimek gemacht oder wo weißt du das alles? Du überrascht mich jetzt gerade mit einem wirklich Insiderwissen, was die Tierwelt angeht.
Erstmal finde ich es schön, dass wir uns immer wieder neu kennenlernen und auch neue Facetten, jetzt wo wir wöchentlich laufen hier bei Radio 1. Ja. Das sind die Facetten, die ich immer ausgespielt hätte, wenn du jede Woche eine Sendung mit mir gemacht hättest. Aber in der Tierwoche hast du mit Joker hier irgendwelchen Quatsch immer zusammen aufgenommen mit dem Aufnahmegerät, was für irgendwie Vollidioten da. Und da hättest du mich in meiner richtigen animalischen Phase erwischen können.
Das tue ich ja jetzt, das ist im Glück, dass ja immer noch was Neues passiert. Thomas, wie siehst denn du das? Also du denkst, sollten wir mir, sagst du, bist du pro Back to the Nature oder sagst du, momentan ist es so gut, wie es ist? Oder sollten wir wieder zurückgehen, Iglos bauen?
Also ich finde so pro Back to the Nature, aber nicht im Sinne von, dass wir wieder zurückgehen im Sinne von Iglos bauen, sondern eher, dass wir zum Beispiel auch im Winter nicht nur Sachen essen, die man im Winter halt isst, und nicht irgendwie aus Brasilien.
Schneehasen zum Beispiel.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Warum sollte man im Winter Melonen essen zum Beispiel, wenn die nur im Sommer hier in Deutschland wachsen?
Melonen sind, das ist doch klassisches Winterobst. Melonen ist Winterobst. Melonen wachsen in Spanien zum Beispiel im Winter oder jetzt in Marokko.
Unter der Erde wachsen die doch, die Melonen, oder?
In Melonenhöhlen.
So, ja. So ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht, also aber mit der Melone. Gesagt, ist die Melone eine Winterfrucht oder eine Sommerfrucht?
Das weiß Melone ich ist eigentlich, das gehört zur Familie Tomaten.
Ja?
Ja.
Also Tom.
Aber das wiederum, diesen ganzen Flora-Teil der Biologie, da bin ich noch nicht so richtig belesen drin. Da bin ich noch zur Zeit an Internetseiten dran, die mir das genauer erklären. Da habe ich vielleicht nächste Woche schon ein paar mehr Informationen. Aber Tiere, da kannst du mich alles fragen. Ich weiß alles über Tiere, über alle.
Abschließende Kardinalsfrage an Thomas. Wie sieht's bei dir aus? Was machst du wirklich, um back to the nature zu gehen? Gibt es irgendwelche Sachen, irgendwelche Strukturen, die du verändert hast, um dich mehr der Natur wieder anzuschließen, einzuschleimen bei der Natur, nachdem du alles zerstört hast?
Ich mache abends das Licht aus.
Das hast du lange Zeit nicht gemacht, oder? Das Licht abends mal ausgemacht?
Ja, vielleicht ab und zu mal, aber ich achte jetzt mehr drauf.
Thomas, wir würden dir eine Telefonnummer geben eines groß angelegten Renaturierungsprogrammes des Westwalds in der Nähe von Aachen. Diese alten Militärbunker der deutschen Siegfriedlinie werden da umgebaut zu Aquarien und Koi-Teichen. Und da kannst du dich einfach beteiligen, Zivilcourage, Renaturisierung von ehemaligen Panzersperren. Da werden dann so Meisenknödel dran gehangen und da können die Tiere dann knabbern von Dingen, die einst zur Verteidigung des Landes...
Und du kannst mal eine Woche im Fuchsbau wohnen, das ist auch machbar.
So, ich glaube, Fuchsbau hieß auch das Führerhauptquartier von Adolf Hitler 1943, von wo er aus der Ardennen-Defensive befehligt hat.
Du bist so ein schlauer, gebildeter Mann, Jan Böhmermann. Aber ich habe hier gerade ganz andere Informationen. Ich glaube, es wird Zeit für Verkehr.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich habe gerade nochmal nachgedacht, über dieses Thema Back to the Nature, zurück zur Natur und so. Also ich glaube, wir brauchen zum Beispiel gar kein Obst mehr, weil gestern Abend war ich im Spätkauf und wollte mir was zu trinken kaufen und da gab es eine Flasche von einem Hersteller, die Flasche habe ich noch nie gesehen und da stand drin, in dieser Flasche befindet sich Zink, Vitamin A bis D und noch andere Mineralien und Magnesium, alles in einer Flasche und das ganze Zeug hat geschmeckt wie Dr. Pepper, also kennst du nur in durchsichtig, wie Dr. Pepper, dieses Getränk und das kostet nur 1,29 oder so und das kann man dann trinken und dann hat man für den ganzen Tag seine Energie, seine Vitamine drin. Wozu muss ich mir dann noch einen Apfel kaufen oder so? Die werden immer teurer, vor allem in Biomärkten, wenn man so, sag ich mal, von irgendwelchen Apfelwerkstätten aus Polen das ganz günstig alles kriegen kann für 1,29 und mit einem Schluck alle Vitamine, der Körper braucht, eingenommen hat.
Olli, ich habe eine Überraschung für dich. Das wollte ich dir jetzt vor Beginn der Sendung nicht verraten, damit wir in der Sendung spontan darauf reagieren können. Ich habe in den vergangenen 7 Tagen mich von nichts anderem ernährt als von industriell hergestelltem künstlichem Essen. Und das unter anderem zum Beispiel kleine Sträuche von der Firma Dickmanns. Also Negerküsse, sagt man ja bei uns.
Darf man nicht mehr sagen. Schokoküsse, sagt man.
Ach, Neger darf man nicht mehr sagen.
Das darf man nicht mehr sagen.
Das war der Wunsch von Ottfried Preußler auf seinem Sterbebett, hat er verfügt, dass das Wort Neger in der deutschen Sprache getilgt werden soll.
Ja. Deswegen, heißt es Schokoküsse.
Also Dickmann
Schaumküsse mit Schokoüberzug.
Mini-Schokoküsse für Maxi-Spaß, Schokosträuche von Dickmanns in 3 leckeren Sorten. Mhm. Mit in Weiß, Schwarz und Mischling.
Ja. Vietnamese.
Nee, und jetzt möchte ich gerne dieses Experiment beenden heute. Also erstmal muss ich sagen, es geht mir wahnsinnig schlecht. Meine Fingernägel haben sich verdoppelt in der Breite und sind über die Fingerkuppen rübergewachsen, dass sie quasi die kompletten Fingerkuppen auch auf der Rückseite, wo normalerweise der Fingerabdruck drauf ist, durch den übermäßigen Verzehr von industriell hergestelltem Essen sich mein Fingernagel quasi komplett die Fingerkuppe eingeschlossen hat. Das ist das erste Symptom. Mir geht es wahnsinnig schlecht. Ich habe Durchfall seit Tagen. Möchte aber dieses Experiment trotzdem zum bitteren Ende durchziehen und habe jetzt hier noch 3 Mini-Schokosträuche. Einen dunklen, einen weißen und einen Mischling. Welchen soll ich jetzt zum Schluss hier essen, Olli?
Warum? Den Mischling. Da hast du das Beste aus allen Welten, der Mischling.
Mache ich jetzt? Und mit dem Mischling im Mund möchte ich jetzt, liebe Radio 1-Hörer, Ihnen den nächsten Titel ankündigen. Hier ist was ganz Neues von David Bowie, Let's Dance. Bis gleich. Hallihallo, wir sind's, Jochen Distelmeier und Florian Schröder hier bei Radio 1 mit der kultigen Kombination aus Comedian und Musiker. Wir haben uns einiges überlegt, aber werden davon nichts in dieser Sendung machen, sondern was völlig anderes, nämlich
Nature.
Natur. L'amour toujours, wie der Franzose sagt, l'amour nature.
toujours. Die Natur nimmt sich, was der Mensch ihr genommen hat. Flächenversiegelung ist out. Der Löwenzahn, der durch den Asphalt nach oben bricht, ist wieder in. Man lässt wieder wachsen. Frauen unter den Armen, im Gesicht, auf der Oberlippe, auf den Beinen, auf den Armen, Männer überall. Einfach wachsen lassen. Auch die Natur darf sich den Menschen zurückerobern, sich nehmen, was ihr gehört. Mit Haarwuchs, mit Ekzemen, mit Geruch. Was ist das? Gibt's was Schöneres, Olli, als einen Menschen, der so riecht, wie ein Mensch riecht? Nicht dieses klinische, dieses aufgeräumte, ja. 5 Stunden abgeduschte, gebadete, ja. Einsackrotanierte. Ein das, Mensch, der einfach noch nach Mensch riecht.
Auch wenn man jeden Tag duscht, dann sterben die natürlichen Abwehrkräfte. Die Fettschicht vom Körper,
genau.
Die wird nicht reanimiert wieder. Also so
genau.
Wie in dem Film Scanners. Kennst du den lebend gehäutet von
Cronenberg? Kenn ich. Ja.
Und da ist es auch so, nachdem den Leuten die Haut abgezogen wurde, da frieren die gar, also ganz doll, weil die haben ja gar keine Schutz. Und so ein bisschen genau. Machen wir das Gleiche mit uns auch. Wir ziehen uns sinnbildlich immer wieder die Haut vom Körper,
genau.
Wenn wir duschen jeden Tag.
Genau.
Und das finde ich nämlich Quatsch.
Der Säureschutzmantel der Haut, Olli, der Säureschutzmantel der Haut leidet, wenn man sich zum Beispiel in der Stunde 50 Mal die Hände wäscht. Dann irgendwann ist man dann, allein durch die Reibung der Wassermoleküle, die an der Haut reiben, ist man dann nur noch auf dem Knochen, wenn man sich zu oft die Hände wäscht. Und wenn man es nicht übertreibt, sondern sich beispielsweise jeden Tag duscht, man sollte sich nicht jeden Tag duschen.
Ich habe mir damals die Hände waschen lassen von meinem Großvater,
Der
hat, also als der noch gelebt hat, der hat mir immer auf die Hände uriniert und dann habe ich damit die Hände abgewaschen, weil das hat dafür gesorgt, dass man gleichzeitig natürlich fremde Substanzen kriegt an die Hände.
Fremdurin,
das ist gleichzeitig, das stärkt die Abwehrkräfte und säubert die Hände natürlich, wenn du den ganzen Tag im Matsch gespielt hast.
Genau.
Das ist ja auch so, auf dem Land früher war das gang und gäbe, das neugeborene Kind wurde in den Kuhstall geschmissen, nackt, um erstmal so sich abzuhärten gegen alle Bakterien.
Genau. Also dieses Ultraklinische mit so einem Feuchttuch hinter den Babys hinterherwischen, das ist unnatürlich und das ist was, wovon wir wieder wegkommen müssen. Und da, liebe Radio 1-Hörer, rufen wir Sie auf, die Natur soll sich auch den Menschen zurückerobern. Wie lassen Sie sich von der Natur zurückerobern? 0331 70 99 111. Wie oft beispielsweise duschen Sie? Ist natürlich eine Gretchenfrage. Ich bin, muss ich sagen, ein Wochenduscher. Ich wasche mir einmal die Woche komplett den Körper, dann auch mit Duschen und komplett. Und zwischendrin mache ich halt viel Katzenwäsche. Ich lasse mich von Katzen...
Ja, der alte Gag, komm. Von Katzen lässt du dich einseifen.
Mit dem Wimpstein abrubbeln.
Und mit der Zunge. Mit einer
Rolle Gaffertape klebe ich mehreren Katzen mehrere Wimpsteine an den Körper. Und die schlawenzeln dann, weil die mich gerne haben, mit diesen Wimpsteinen an meinem nackten Körper entlang und peelen mich so und reinigen mich mit ihren rauen, nassen Zungen.
Ich habe eine fantastische Geschäftsidee, weil heutzutage haben die ja die ganzen jungen Mütter am Prenzlauer Berg oder auch in Kreuzberg gar nicht mehr die Möglichkeit, ihr neugeborenes Kind in einen Kuhstall zu werfen.
Gibt es nur noch wenige, und wenn im Osten, genau.
Deswegen habe ich überlegt, dass ich ein ferngesteuertes Boot zu vermieten, vermiete. Da kann man sein neugeborenes Kind in der Kanalisation, einmal durch die Kanalisation steuern selber. Man kriegt also sozusagen...
Ein sogenanntes Kuhboot, genau.
Und man kriegt dann halt die Fernbedienung und kann dann gleichzeitig auch noch unter Wasser, das ist eine tolle Erfahrung, finde ich auch, diese unterirdischen Gänge in Berlin.
Und das ist bei Kindern, das Stichwort Babyschwimmen oder Babytauchen, Kinder können ja bis zu einem Alter, bis zu 9 Jahren, kann man Kinder einfach ins Wasser schmeißen und die finden von alleine, weil die noch Kiemen haben, bis zum Alter von 9 Jahren, können Kinder unter Wasser noch ganz normal atmen wie Fische oder Seepferdchen. Und erst mit 9 Jahren fallen die dann ab, die Kiemen, und bis dahin sind Kinder quasi auch in der Lage, ohne Sauerstoff unter Wasser auszukommen. Wissen wenige.
Das ist eine neue Eventkultur. Ich finde, das ist irgendwas, was man machen kann. Neugeborene Kinder auf einem Boot durch die Kanalisation von Berlin fahren lassen. Was hältst denn du davon, lieber Anrufer? Ich weiß den Namen
Peter
gar nicht.
Peter ist der Name. Peter. Piet.
Piet.
Peter.
Ja, Hallöchen.
Peter, alte Glocke.
Ja, alte Hundelunge.
Sag mal, hast du schon Kinder?
Nee.
Warum nicht?
Na, da bin ich noch zu jung für und ich übe noch.
Wie alt bist du denn?
Ja.
Na, 24.
Mit 24 zu jung für Kinder? Sag mal, ich glaube, sagt, was ist denn das für eine verwöhnte Scheißhaltung?
Naja,
mit 24
komm,
zu jung für Kinder.
Da muss man alt sein.
Unsere Väter, unsere Mütter hatten mit 19 schon alle 5.
Warum wird das auch immer so, immer später? Denn ich glaube auch so ein bisschen, dass du dich gegen die Natur, du stemmst dich gegen die Natur. Das machen viele Menschen, weil sie denken, Karriere geht vor, ich will erstmal was erleben und so. Dabei schreit dein Sperma schreit danach, ein Kind zu zeugen.
Bitte, Olli.
Es ist ja wirklich so.
Olli, fahr mal ein bisschen runter.
Warum haben wir Menschen in jungen Jahren so viel Sex? Doch nicht nur, weil es uns Spaß macht, sondern weil der Körper uns befiehlt, Zeugung. Zeugung ist wichtig.
Ja.
Peter.
Ja, war die richtige Antwort auf jeden Fall.
Ja.
Weißt du eigentlich, wo der Ausdruck...
Aber ich zeige ja keine Kinder.
Ja, das ist dein Problem. Weißt du, wo der Ausdruck, Jan, das ist jetzt auch für dich ganz interessant, wo der Ausdruck Fuck herkommt eigentlich, wo der tatsächlich herkommt?
FAQ.
F-U-C-K. Weißt du, wo das herkommt eigentlich? Das kommt nämlich
aus dem Englischen.
Das kommt aus dem Englischen, das ist richtig schon mal. Es kommt aber tatsächlich, und das ist kein Witz, aus der Zeit der Könige, aus dem Mittelalter und so weiter und so fort. Als damals nämlich, zum Beispiel in England, hat die Pest ja Millionen Menschen dahin gerottet. Und dann hat der König befohlen, dass die Menschen wieder mehr Sex haben sollten, damit seine Gefolgschaft wieder sich vermehrt. Mhm. Und das hieß dann Forced Under the Command of the King. Und dazu kommt der Ausdruck Fuck her. Das ist kein Witz. Forced Under the Command of the King bedeutet so viel zum Ficken gezwungen vom König. Und das war damals tatsächlich gang und gäbe. Und so ist dieser Ausdruck entstanden.
Mhm. Ja, aber leider haben wir eine Kanzlerin.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch absolut weit entfernt. Wir sind 80 Jahre, haben die Monarchie überkommen. Wir können da gar nichts mehr anfangen, wir Jüngeren, Olli.
Ja, also das würde aber auch gehen. Forced Under the Command of the Kanzlerin. Also das, wenn die Merkel jetzt uns befehlen würde, wir sollten wieder mehr Kinder zeugen, dann würde trotzdem der Ausdruck, das ist so ein universeller Ausdruck. Ja,
aber was nützt ein Kommando von der Kanzlerin, die selber kinderlos durch die Welt läuft? Das ist da fehlt doch der die ist da? Doch null, da ist doch null Realness hinter so einer Ansage von der
und
Kanzlerin.
Und da beißt sich die Katze, die ich noch letzte Woche gewaschen hat, wirklich in den Schwanz, Jan.
Genau.
Weil das ist nämlich das große Problem.
Und das ist der Grund, warum die Deutschen so ungern Kinder bekommen. Aber auch weil deutscher Sex sehr freudlos ist. Er hat viel mit Kommandos zu tun, viel mit harten, zackigen Bewegungen. Deutscher Sex ist unsinnlich. Fährt man über die Grenze beispielsweise nach Frankreich, wird sofort alles weich und schön und ohne Kanten und warm.
Ach,
und
die gemütlich. Franzosen sind die größten Schweine von allen.
Die Franzosen sind wahnsinnig liebevolle, zärtliche. Und in Deutschland, zack, 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 Stiefel aus den Stiefeln, in die Stiefel, fertig, ab nach Hause, das war's. 9 Monate warten, pling, Baby da, lieblos hinter sich herziehen und dann irgendwann ist es 18, dann geht's aus dem Haus, fertig, aus. So ist Deutschland. That's Germany.
Peter, siehst du es genauso? Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der sich so nach den Gezeiten irgendwie orientiert? Bist du jemand, der durchs Wattenmeer läuft und irgendwie das Wasser um seine Füße spülen lässt? Bist du jemand, der ab und zu Seeluft einatmet? Bist du jemand, der mit Bäumen spricht? Sag nicht nur ja, gib eine reelle Antwort.
Nee. Also ich
stell doch nur geschlossene Fragen, Olli.
Ich sag mein Horoskop und alles wunderschön.
Man muss das wie Markus Lanz machen. Man muss an eine geschlossene Frage noch sowas wie, was macht das mit dir? Also zum Beispiel, Natur ist doch, findest du doch schön. Oder Peter, was macht das mit dir? Sondern kann er mich mehr erzählen.
Ja, Natur, ich bin auch so ein spiritueller Mensch und ich lasse mich gerne so leiten von meinem Horoskop und von den Sternen. Und
oh Mann, ey. Die Natur hatte mich gerade wieder zurückgeholt. Ich bin gerade gedanklich in einem Wald.
Peter, alles Gute für dich. Ich lese mal ganz kurz vor, was ich inzwischen gefunden habe, Jan, für dich, was einen esoterischen Meister nämlich ausmacht. Ich bin nämlich auch jemand, der jetzt ja mit Ende 30 immer stärker, sage ich mal, auf Sinnsuche geht. Genau wie der große Dylan damals
und
in seiner
Hans
Phase.
Werner.
Welcher Hans Werner?
Sinn.
Pass auf, ein esoterischer Meister kann nur werden, wer am eigenen Leib erfahren hat, was erleuchtet sein wirklich bedeutet. Es reicht nicht aus, nur zu ahnen oder zu wissen, wie man erleuchtet sein könnte oder was man für seine Erleuchtung tun kann. Nein, ein esoterischer Meister muss von Kopf bis Fuß in Licht und Liebe wandeln. Er muss das eigene Ego vollkommen abgelegt haben und darf keinerlei persönlichen Merkmale mehr aufweisen. Wenn er spricht, dann ist es, als würde Prema, das ist indisch für göttlich, persönlich aus seinem Mund fließen. Und wenn er sich bewegt, ist es, als würden 1000 Englein singen.
Und jetzt, liebe Radio 1 Zuhörer, gerade wenn Sie weiblich sind und jenseits der 50, legen Sie Ihren Rosenquarz aufs Radio und machen Sie mit. Dieses Geräusch soll jetzt durch ganz Berlin und Brandenburg brummen. Und hier ist Lena Meyer-Landrut und Stardust.
Das war der große Ziggy Stardust mit David Bowie. Einer seiner stärksten Songs.
Ja, leider ist er gerade im späteren Verlauf seiner Karriere durch die Homosexualität
geoutet worden.
Und dann, ja, schade, dass die Guten trifft es immer zuerst.
Verdammt, ey.
Erst Freddy, dann David. George Michael. Die ganzen, es trifft immer die Guten.
Das zieht mich heute aber nicht runter. Weißt du warum? Ich habe schon so viel Energy in mir aufgetankt. Ich bin hier gerade in Potsdam und manchmal wünsche ich mir, dass einfach so ein paar Menschen hier noch nach der Sendung warten würden, weil ich so gut drauf bin wie heute, weil ich so viel...
Zum Abklatschen.
Zum Abklatschen, genau. Oder einfach die zu drücken, kurz die ein bisschen Energy von mir zu geben. So, ne? Aber weißt du, diese Energie, die verpufft halt hier irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Nichtsdestotrotz, mir geht's heute richtig gut und das liegt nun mal an der Natur. Und ich muss auch sagen, ich bin ja ein großer Kritiker der Natur. Ich finde, die Natur macht böse Sachen mit uns.
Vulkanausbrüche, Hasenscharten.
Genau. Ich habe ein Streichholz reingeschmissen, als ich damals auf dem Vesuv spazieren gegangen bin. Es ist nichts passiert, natürlich. Ne? Ach, würdest du auch gerne mal so einen Vulkanausbruch erleben? Oder
ist es, ich habe tatsächlich schon mal in Costa Rica einen Vulkanausbruch erlebt. Und es war...
Weil du Durchfall hattest von dem Essen.
Nein, es war ein echter Vulkanausbruch. Dieses durchironisierte Olli, was du immer hast, das stößt mich ab.
Stimmt, ein Glück, dass du so ein authentischer Typ bist, Jan Böhmermann.
Ich bin ganz froh, dass das einer von uns beiden authentisch ist und dieses Dauerironische, das kann ich manchmal nicht ausstehen, muss ich ehrlich sagen.
Im Tagesspiegel ist ein Porträt über mich gewesen vor ein paar Tagen, wo da geschrieben wurde, dass ich mit deinem Humor nichts anfangen kann, Jan Böhmermann.
Ich kann ja mit deinem auch nichts anfangen, deswegen ergänzen wir uns so gut. Wir reden quasi 2 Stunden lang pausenlos aneinander vorbei. Das wird dir nicht zum allerersten Mal aufgefallen sein, lieber Radio 1-Hörer. Aber das ist das Schöne, wir stören uns quasi nicht. Wir haben null Konvergenz. Jeder ist in seinem Universum und die berühren sich null. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, Reinhold Messner und... Wer hätte, sagen wir 2 Personen, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben.
Reinhold Messner und Luis Trenker, weil die haben zu völlig anderen Zeiten die Berge bestiegen. Die sind sich nie begegnet und sind trotzdem immer rund um die Uhr gewandert. Beide Nummer. Und sind trotzdem, das ist immer eine gute Insider-Frage natürlich.
Ja.
Haben Luis Trenker und Reinhold Messner jemals zusammen einen Berg bestiegen?
Tja.
Also ich meine.
Ist das so eine Frage wie mit den Eisbären und den Pinguinen? Warum Pinguine keine Eisbären fressen?
Warum essen Eisbären Pinguine, ist die Frage.
Ich glaube ja.
Nein, glaube ich nicht, weil die einen Giftstoff in sich führen, den die Eisbären nicht gerne essen. Also das ist genauso wie für uns, wir essen auch keine Hagebutten, die so am Baum hängen. Die müssen ja auch erst...
als Tee.
Ja, als Tee nur höchstens. Meinst du? Die machen sich einen Pinguin-Tee, dass der zum Beispiel auch erstmal filtriert wird. Also der Eisbär kocht sich dann so eine Pinguinsuppe und dann wird die gefiltert und dann trinkt er den als Tee.
Die Eisbären haben auch so Tee-Eier in Pinguinform.
Ah, jetzt verstehe ich.
Warum am Nordpol alles voll mit alten Pinguin-Tee-Eiern ist.
Wir müssen jetzt schon die erste Stunde abschließen.
Das tut mir aber leid.
Wir sollten noch unseren Radio 1-Hörern einen Ausblick auf die 2. Stunde geben, was alles noch kommt.
Ganz kurz, heute, mach ich kurz eine dynamischere Musik an.
Ja? In der 2. Stunde, liebe Radio 1-Hörer, hören Sie natürlich wieder bei uns.
Die großen 5.
Definiert von Böhmermann und Schulz.
Außerdem... Eine neue Rubrik.
Entweder oder, sonst foltern dich die Taliban.
Außerdem wieder tolle Musik von
verschiedenen Künstlern aus ganz Europa.
Bon Jovi und die neue Single
von Nickelback. Mein Name ist Rob, mit mir im Studio ist Tony. Das ist die Morning Show für die Späteinsteiger. Wir hören noch ein bisschen Musik, dann kommt hier wieder ein bisschen Information Stuff für euch. Und in der 2. Stunde geht's weiter mit Böhmi und Schulze. Yeah.
Geht gleich ab.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Das sieht ja ganz gut aus auf den Straßen von Berlin. Sie können sich entspannen. Hier sind wieder Ihre beiden Lieblinge, Rob und Tony.
Tony ist mein Name.
Tony ist dein Name.
Ich habe übrigens einen leichten Harald Juhnke in der Stimme, wie ein User auf der Radio 1 Facebook-Stimme Seite bemerkt. Das ist richtig. Ich habe gestern Abend sehr schwer getrunken.
Du trinkst doch gar keinen
Cola,
Alkohol.
Cola, Baby-Colada, 2 Baby-Coladas für 4,50 €, das ist Pina-Colada ohne Alkohol und bestimmt 4-5 Cola. Ich hatte wirklich einen riesen Schädel. Habe ich sowieso immer, aber gestern war der noch viel größer.
Ich habe gestern ganz viel Fleisch gegessen.
Aber kriegt man auch so eine Art Fleischkater?
So ein bisschen habe ich so wie einen Fleischkater gehabt.
Du bist wahnsinnig happy heute. Ich bin irgendwie wahnsinnig runtergewirtschaftet. Das ergänzt sich wiederum sehr gut. Du, der durchironisierte Zyniker und ich, der menschgebliebene Musiker.
Ich bin überhaupt nicht zynisch. Ich bin einfach, ich lasse mich so ein bisschen, ich beuge mich der Natur, diesem schönen Wetter heute.
Wir müssen uns einen gesunden Zynismus bewahren.
Ich muss noch ein bisschen eingehen auf die Kommentare auf meiner Facebook-Seite. Das soll angeblich nicht heißen Forst Anderse. King hier mit Fuck, weißt du, aus dem, also ja. Fuck kommt nicht daher, dass der, das, sondern das ist ein anderes Wort, das kann ich, habe ich jetzt schon wieder vergessen, hat jemand geschrieben, habe ich ein bisschen falsch definiert, aber es kommt tatsächlich aus dieser Zeit, aus dem Mittelalter kommt es tatsächlich so. Ne?
Interessant.
Das noch so nebenbei. Außerdem fragt ein User, warum ich immer soundmäßig viel besser klinge als du, bei dir klingt es so, als wenn du auf der anderen Seite des Mondes gerade
bist. Das nennt man Mobbing, das ist technisches Mobbing von vom technischen Personal von Radio 1. Der Germa ist unser Techniker heute hier bei Radio 1 und der dreht mich extra immer so weit runter, dass ich ganz schlecht klinge, um schlecht darüber zu kommen. Das ist ganz normales Mobbing.
Ja, der Germa versucht auch mich hier irgendwie zu deklassieren. Erstmal konnte ich meinen Trailer nicht abspielen und außerdem geht das Internet nicht. Deswegen kann Mobbing. Ich nicht gleichzeitig noch ein bisschen rumsurfen, sondern muss mich heute voll auf die Sendung konzentrieren, was auch ein bisschen langweilig
Olli,
ist.
Es gibt eine neue technische Errungenschaft, wo die einen mobben, da leisten die anderen Großes. Findigen Mediengestalter auszubilden aus dem RBB ist es gelungen, eine Art, ja, ich würde sagen, Zeitmaschine hier zu implementieren ins Pult von Radio 1. Und ich möchte das jetzt gerne heute zum allerersten Mal in dieser Sendung live ausprobieren, quasi aus einer anderen Epoche mit dir live zu sprechen.
Na, sagen wir mal so, ich bleibe in der jetzigen Zeit und wir schicken heute dich einmal in die Vergangenheit.
Das ist richtig.
Und weißt du, kannst du auch definieren, in welches Jahr wir dich jetzt gleich schicken? Das ist wirklich eine Weltsensation. Mhm. Diesem Service bietet ihn nur Radio 1. Hatten Sie nicht auch schon immer die Sehnsucht, einmal zurückzukehren an die Stätte Ihrer Kindheit oder einen gewissen Moment nochmal neu zu erleben? Jan Böhmermann hat eine Zeitmaschine selber kreiert.
Das haben Techniker vom Haushaltsbeitrag von Ihnen, liebe Gebührenzahler, finanzierte Mediengestalter Azubis vom RBB haben das gebaut. Mit Lego Technik und Mindstorms.
Und jetzt tatsächlich ist es gleich soweit.
Ja, ich würde es erstmal noch anteasen, also gleich nach dem nächsten Titel werde ich eine Zeitreise hier live zum allerersten Mal Weltsensation im deutschen Radio machen, aber erst nach dem nächsten Titel.
Und aber eine Sache noch, kannst du uns denn schon verraten, in welche Zeit es dich verschlagen wird? Das würde mich ja auch wahnsinnig interessieren.
Es wird mich verschlagen ungefähr 20 Jahre zurück, genauer 23 Jahre zurück, ins Jahr 1990.
1990. In der BRD oder in einem anderen Land?
Lass dich mal überraschen.
Oh, ich bin so gespannt, wirklich. Das ist wirklich eine Sache, da hat man so richtig Lust drauf jetzt. Also ich bin ja auch jemand 1990, da war ich 16 Jahre alt. Da kannst du mich auch sehen dann, wie ich damals rumlief? Und
ja, das ist aber wie bei Zurück in die Zukunft. Ich darf, wenn ich dich berühre oder mit dir spreche, kann es sein, dass das Raumzeitkontinuum gestört wird und dass sich die Gegenwart komplett neu darstellt. Das heißt, ich versuche, selbst wenn ich weiß, wo du dich aufhältst, einen großen Bogen um dich zu machen, damit wir uns nicht zu früh begegnen, damit du mir als 16-Jährige, nicht als Erwachsener begegnest und dann auf einmal in deinem Jetzt, also in dem Jetzt, in dem du dich jetzt befindest, auf einmal eine neue Erinnerung in deinem Kopf entsteht. Du erinnerst dich quasi an mich zurück, der als Erwachsener dir mit 16 begegnet ist.
Das will ich nicht. Du musst mir eine Sache versprechen, wenn du gleich in die Vergangenheit reist. Ja, versprochen?
Ja.
Hände weg von meiner Mutter.
Bis gleich.
Ja, die Menschen vor dem Radio, sie halten gebannt den Atem an, denn jetzt ist es tatsächlich soweit. Das allererste Mal in der Geschichte des deutschen Rundfunks werden wir mit der RBB-Zeitmaschine in die Vergangenheit geschossen. Genauer genommen Jan Böhmermann, der diesen Versuch jetzt bereitwillig für uns macht. Und ich versuche ihn jetzt einfach mal zu erreichen. Jan, wo bist du? Hörst du mich? Jan Böhmermann, hier ist Olli Schulz. Kennst du mich noch? Ist alles in Ordnung? Wo bist du?
Olli. Ich befinde mich gerade hier, ich muss ein bisschen leise sprechen, ich befinde mich gerade in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik im Jahr 1990. Es ist der 7. April 1990. Ich stehe hier unweit, ich muss ein bisschen leise sprechen, denn noch ist Deutschland, zumindest nach dem, was ich weiß, nicht wiedervereint. Wir haben zwei parallel existierende deutsche Staaten. Ich habe eben kurz, während die Musik lief, RIAS gehört. Und DT64, beides Programme, die es noch gibt. Ich habe gerade eben den Kollegen Jürgen König gehört. Der ist ja mittlerweile ein Mitarbeiter des RBB in der Zukunft, der aber hier in der Vergangenheit gerade im Radio zu hören war.
Bist du in Ost-Berlin?
Ich befinde mich in Ost-Berlin. Hier links von mir ist der ziemlich heruntergekommene Berliner Dom. Er hat noch keine Kuppel. Die ist ja bekanntermaßen von den Nazis abgebrannt worden. Und er ist von Sir Simon Rattle im Jahr 1997 aufgebaut worden. Und hier stehe ich neben dem Berliner Dom. Man hört keine Hintergrundgeräusche, weil ich habe ein sehr schlechtes Mikrofon. Ein Mikrofon aus der Vergangenheit.
Deswegen man merkt, das ist ein ganz schlechter Empfang. Wir hören dich alle, aber es ist ja ganz toll. Kannst du uns sagen, was du jetzt gerade siehst?
Ich werfe gerade einen Blick auf Sabine Sabine Bergmann-Pohl, die vor wenigen Tagen von der neu gewählten Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik zur Parlamentspräsidentin gewählt wurde. Sie trägt einen Anzug einen Damenanzug aus Viskose Mischgewebe. Es ist ein elastisches. Und da vorne sehe ich, wenn ich mich nicht irre, Lothar de Maizière. Lothar de Maizière, der neue CDU-Vorsitzende und der zukünftige Chef der DDR, der noch existierenden, in den letzten Zügen liegenden DDR, das weiß er natürlich noch nicht. Das ist der Job, den er gerade angetreten hat, dass er der letzte Mann, er wird der Lotse, der von Bord geht sein, das weiß er alles nicht. Ihm steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Er hat viele Pläne. Die Zukunft der DDR sieht rosig aus in seinem...
Kannst du einen Blick zum Palast der Republik werfen?
Ist ja, alles voller Asbest.
Alles voller Asbest, oh Mann. Das Ding gehört schleunigst entsorgt. Naja, ist ja auch passiert jetzt bei uns in der Zukunft. Wie ist das Wetter bei euch?
Ja, es ist ein grauer, noch relativ sozialistisches Wetter. Das war ein Durchschnittswetter, an das ich quasi kleinste gemeinsame Wetternenner. Es ist eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken, viel Grau. Es ist viel Grau, das Wetter ist sehr grau, kann man sagen. Es ist so, wie man es auch aus den Geschichtsbüchern kennt, es ist sehr grau.
Und ist nicht am 7. April, haben nicht U2 irgendwo in gespielt oder ist noch ein großes Konzert? Da haben noch
ich habe gerade eben hier The Edge im Intershop gesehen.
Also die sind tatsächlich, heute spielen die, also genau. Beziehungsweise heute vor 23 Jahren haben U2 gespielt.
An der Mauer.
Die
schon offen war, die wollen wieder zusingen.
Und was kannst du noch sagen? Gibt es ja noch die Catwurst?
Ich laufe ein bisschen hier in Richtung Brandenburger Tor. Ich laufe hier auf der unter den Linden heißt die Straße hier, beziehungsweise damals hieß es noch die Ernst-Thälmann-Allee. Ja. Und laufe jetzt hier lang. Ja, da vorne, ganz in der Ferne auf der rechten Seite sehe ich dieses alte komische Hotel, was jetzt mittlerweile abgerissen ist, zugunsten des siebenstöckigen Modelofts von Harald Glöckler, direkt Ecke unter den Linden Friedrichstraße, beziehungsweise jetzt hier Ernst-Thälmann-Allee, Ecke Rosa-Luxemburg-Weg, wie es damals ja zur DDR hieß. Das ist ein bisschen schwer, sich hier mit meinem Verständnis, mit meinem Berliner Gegenwartsverständnis in dem Berlin des Jahres 1990 zu orientieren.
Und wie gesagt, wir müssen uns beeilen, Jan, weil du hast nur, ich habe gehört, diese Materie wird nur 10 Minuten aufrechterhalten. Nach 10 Minuten wirst du wieder in unsere Zeit gebracht. Deswegen hole ich schnell noch einen Hörer dazu. Ja. Die Lisa, die hat bestimmt ein paar Fragen. Lisa, hörst du uns?
Ich muss ein bisschen leise sprechen, die Leute gucken komisch.
Lisa, hörst du uns? Lisa, bist du da?
Ja.
Hallo Lisa, sag mal, der Jan Böhmermann befindet sich gerade im Jahr 1990 mit einer Zeitmaschine, die vom RBB gesponsert wurde. Hast du irgendwelche Fragen an Jan? Bist du 1990 schon geboren gewesen? Also warst du schon am Leben?
Nee, ich bin 1995 geboren.
Dann bist du ja noch ganz, ganz klein, oder?
Ja, ganz klein.
Ach so, und im Hintergrund hast du Freundin. So. Hast du eine Frage an Jan Böhmermann, was das Jahr 1990 angeht? Willst du irgendwas von ihm wissen?
Der Wahnsinn, wie runtergekommen das hier ist.
Also,
stand
die Mauer noch? Also steht die Mauer gerade noch?
Ja, da hinten, ich sehe die Mauer, die wird gerade abgetragen, zusammen mit den Resten von der großen Pink Floyd The Wall Performance. Die alten Gummipuppen liegen da noch rum.
Die Mauer wird gerade abgetragen. Lisa, noch irgendeine Frage. Was interessiert dich an der Vergangenheit? Du hast jetzt die Möglichkeit, einmal eine Urahnforschung zu machen.
Jetzt ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, Lisa und Olli, ich bin jetzt hier gerade an der neuen Wache. Hier ist Fritz Przewalski. Das Ehrenregiment, Fritz Przewalski Ehrenregiment, läuft noch im Stechschritt, gerade ist es wieder Wachwechsel. Der Nazi-Stechschritt wird hier noch von der Nationalen Volksarmee praktiziert vor der neuen Wache gerade. Ich muss ein bisschen leise sein, weil die gucken komisch.
Moment. Das sind Bilder, die wir nicht sehen wollen oder auch nicht mehr nichts von hören.
Das
ist die Vergangenheit.
Das war der sozialistische Stechschritt, der meinte das Gegenteil vom Nazi-Stechschritt.
Apropos Stechen, 1990 war die Mauer ja offen und es sind wahnsinnig viele neue Pornoproduktionen entstanden. Vor allem im Osten war man sehr, sehr bereit, schnell in dieses Business einzusteigen. Was kannst du uns dazu sagen, Jan?
Ich muss gerade ein bisschen leise sein, weil mir die Leute bemerken, dass ich anders aussehe. Ich trage, muss man eben kurz zum Verständnis sagen, um mich vor den kosmischen Strahlen während der Zeitreise zu schützen, trage ich eine Badekappe aus Alufolie und außerdem einen Lycra-Anzug, einen hautengen Lycra-Anzug in Goldglitzer. Ich wirke in diesem grauen Ost-Berlin, denn das Jahr 1990 bin ich wie ein Exot. Ich wirke wie ein Außerirdischer, wie Morg vom Ork.
Aber merkst du irgendwie eine Aufbruchsstimmung? Da sind die Menschen.
Kein bisschen. Was im Nachhinein so mit einer Mischung aus Verklärung und wir haben von nichts gewusst, in diese Zeit hinein interpretiert wird. Viele sehr graue Menschen, die da immer noch sehr stramm sozialistisch denken. Keine Sau hat eine Ahnung, dass am 3.10. diesen Jahres, also in wenigen Monaten, Helmut Kohl persönlich ein Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor veranstaltet. Wird und dass die DDR dann endgültig Geschichte sein wird.
Und das ist doch keine Aufbruchstimmung. Sind die Bürger
nichts.
Der DDR nicht irgendwie aufgewühlt? Freuen die sich nicht über ihre Freiheit? Sind die schon alle abgehauen? Was genau ist da los?
Null, gar nicht. Auch die, was teilweise von Spiegel TV direkt um die Wände verbreitet wurde, dass die Leute zum Kudamm fahren, um da das Begrüßungsgeld auf den Kopf zu hauen. Niemand. Die Leute haben dicke Portemonnaies. Die Leute sparen das Geld. Natürlich, der Ostdeutsche ist sparsam immer gewesen, wird er immer sein. Ist völlig irrational. Warum sollten die Leute die 100 Mark sofort ausgeben für Bananen und Südfrüchte? Die tragen das Geld in ihren Taschen und niemand, den ich getroffen habe, niemand, der hier rumläuft, es gibt kein Bestreben, die überhaupt über die Mauer, über die Sektorengrenze hinauszugehen. Die Menschen bleiben gerne in Ostberlin und möchten gerne in der DDR bleiben. Das ist mein Eindruck, mein erster Eindruck der ersten
Oh, jetzt ist vorbei. Ach, das war's. Lisa, hast du das mitbekommen, wo Jan Böhmermann gerade war?
Ja.
Ist das nicht toll, was wir hier für Errungenschaften haben beim RBB?
Finde ich schon ganz toll.
Das ist echt super, oder?
Ja, beeindruckend.
Und möchtest du auch gerne mal in die Vergangenheit reisen? Obwohl, du hast ja noch gar nicht so viel erlebt, ne? Du bist ja noch ziemlich ungebildet, vielleicht falscher Ausdruck, aber hast du Lebenserfahrung noch nicht gesammelt, oder?
Was?
Lebenserfahrung hast du noch nicht so viel gesammelt, ne?
Also, ich finde schon...
Da ist Jan Böhmermann wieder. Hi. Du,
ganz kurz.
Wir spielen jetzt erstmal Lisas Lieblingssong und müssen gleich darüber noch ein bisschen reden.
Hat man das akustisch? War das akustisch okay?
Du warst ganz schlecht zu verstehen, Jan.
Ach so.
Wir hören jetzt erstmal den Songwunsch von Lisa. Hier ist Justin Bieber. Und danach reden wir ein bisschen über deine Reise, ja?
Alles klar, bis gleich.
Ja, liebe Radio-Anzeiger, wir sind immer noch ganz aufgewühlt. Jan Böhmermann ist noch nicht ganz wieder so bei sich. Das war für ihn natürlich auch ein körperlicher Aufriss, wie man so schön sagt.
Aber ich gebe es an die Grenzen. Für Sie, liebe Gebührenzahler, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn es zu Hause in der Wohnung so unordentlich ist, wenn man sein Zimmer-Apartment so nicht in Schuss hält, dass man, wenn einer von der GZ vorbeikommt und sagt, ich möchte Geld von Ihnen, sagen kann, schauen Sie mal bitte meine Wohnung, das ist ja wohl kein Haushalt, ich zahle keine Haushaltsgebühr.
Ich glaube,
die Definition von Haushalt, das ist nämlich das Problem. Wenn du beispielsweise die Spülmaschine nicht sauber machst und alle Klamotten rumliegen und irgendwann dann so verlotterst, dass du sagst, als Argument, also juristisch, das ist ja wohl kein Haushalt, warum sollte ich zahlen?
Du beschreibst ein bisschen mein Leben. Ich wollte vor ein paar Tagen aus dem Haus gehen, hatte eine Verabredung, habe aber meinen Haustürschlüssel nicht gefunden, habe die gesamte Wohnung durchgesucht und war irgendwann so entnervt, dass ich einfach zu Hause geblieben bin. Ne? Gedacht, irgendwann taucht er schon wieder auf, der Schlüssel.
Und ist er wieder aufgetaucht?
Und dann ist er am nächsten Morgen wieder aufgetaucht. Und dann
stand mit schuldbewusstem Gesicht an deinem Bett und hat gesagt, Entschuldigung, ich war weg.
Ja, der hatte sich dann mit meinem Date verabredet, dann war mein Schlüssel weg. Und das ist wirklich grauenhaft, wenn du teilweise, ich bin ja sowieso ein ungeduldiger Mensch, ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwo, ich sitze im Café und ich werde nach 3-4 Minuten nicht bedient oder kriege nicht mehr ein freundliches Hallo. Also die Kellnerin zeigt mir nicht, dass sie mich entdeckt hat, dass ich da bin. Mhm. Also ich als normaler Gast jetzt, dann hau ich wieder ab.
Oder du als Olli Schulz, der Promi.
Das ist mir auch völlig egal. Oder auch wenn der Bäcker, wenn das da ewig lange dauert und da sind 3 Leute vor mir und dann ist noch einer und fragt irgendwie, womit ist denn das gefüllt und so. Die meisten Bäcker haben halt die gleichen Sachen in der Auslage. Da gibt es nun mal hier so eine Krokant.
Was ist denn in dem Schokocroissant drin?
Genau. Und dann gibt es einen Kopenhagener, dann gibt es eine Rosinenschnecke. Und wenn es immer noch Vollidioten gibt, die seit 30, 40, 50 Jahren auf diesem Planeten leben und immer noch zum Bäcker gehen und fragen, womit ist das denn gefüllt? Und auf dieses Croissant zeigen, ne? Dann also entweder ist es Käse oder ist es Schoko. Ganz ehrlich, das ist nun mal das, womit man üblicherweise...
Marzipan
gibt es auch noch, klar. Aber ich meine, man geht doch einfach zum Bäcker und sagt, ich möchte Marzipan-Croissant. Aber man macht doch nicht mehr diesen ganzen Quatsch und lässt sich so beraten. Und ich glaube, manche Leute machen das auch so, weil die nicht in ihrem Leben genug Kontakte haben.
Genau, das
und
ist eben eines dieser Probleme dieser Internetgeneration. Viel im Cyberspace, wenig echter menschlicher Kontakt. Und der wird sich dann eben geholt an Stellen, wo es nur störend ist, zu viel Kontakt zu haben.
Heute
was
Morgen.
Ganz kurz, Olli, ich muss kurz meine Konsumgeschichte erzählen. Was mich wahnsinnig macht, sind Menschen und, hallo, aufgemerkt, liebe Drogeriekundinnen um die 20, die Kleinstbeträge unter 20 Euro mit EC-Karte zahlen. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß immer schon genau, wenn du an einer Kasse bist, wo 5 20-jährige Bachelor-Studentinnen stehen, die alle nur eine Packung Tampons da haben, das dauert 20 Mal länger, als wenn deine Oma den Großeinkauf für die nächsten 5 Jahre macht. Weil die alle ihre fucking EC-Karte haben und die Kleinstbeträge, und dann wissen sie die Nummern nicht, vertippen sich 5-mal, einige müssen unterschreiben, einige müssen drücken, das dauert ewig. Warum können die Leute nicht einfach mal 20 Euro Bargeld im Portemonnaie haben? Wie jeder Vernünftige.
Da ist aber wieder das andere Problem, welche Leute mich wiederum aggressiv machen.
Wen?
Sind die?
Wer?
Die Leute, die dann wiederum, du gehst zu McDonald's oder irgendwo hin und dann kostet das Essen 9,75 Euro. Und dann sagen sie, nee, warte mal, ich habe hier noch 25 Cent. Und dann suchen die noch zum Rausgeben, damit der im 50-Cent-Stück gibt oder so. Und dann denke ich auch, bei McDonald's haben die genug Kleingeld. Ja. Die scheißen drauf, ob du denen genau. jetzt irgendwie
und zur noch... Und zur Not machen sie diese komischen Spendenhäuschen auf, wenn das Kleingeld alles in der Kasse, dann tun das in die Kasse rein. Da ist doch immer Kleingeld bei McDonald's.
Ja, oder, und dann immer dieses, das ist auch so ein veraltetes Ritual aus der Zeit der D-Mark, dass ja. man sagt, hier, ich habe hier noch 1,50, das kann man, dann können sie mir groß rausgeben und so. Ne? Dann möchte genau. ich manchmal den gerne groß rausgeben, aber auf eine andere Art und
sehr
Weise.
Mit Gewalt.
Ja, oder so, genau. Das macht mich wahnsinnig. Genau. Leute, die lange brauchen bei Sachen, auch wenn man essen geht, warum zelebrieren manche Leute das Essen? Essen ist doch, wenn man Hunger hat, dann tut man das rein, danach kann man quatschen.
Du bist ein Arbeitertyp, Olli.
Ich finde auch beim Essen redet man nicht. Nein, isst man den Teller leer und dann trinkt man und redet.
Du bist ein Arbeitertyp. Ich bin, habe mich hochgearbeitet aus dem kleinen Beamtenmilieu.
Das kostet alles so viel Zeit im
und
Leben.
Und ich bin mittlerweile, für mich ist Essen Genuss. Wenn ich mal einen Abend mit meinen besten Freunden mich außen im Borchert hinsetze, um zu gucken, wer in der Mitte sitzt, keine Ahnung, Barbara Herzsprung oder Mathieu Carrière, um einfach mal zu gucken, welche Superpromis gerade im Borchert sitzen, dann ist Essen für mich ein Genuss. Dann sage ich ja zum Schnitzel für 40 Euro.
Ja, eben, mir hat einer geschrieben, es gibt übrigens auch noch Croissant mit Schinken. Das hatte ich ganz vergessen. Croissant mit Schinken gibt es auch
mea
noch.
Mea culpa.
Aber ich finde, Croissant mit Schinken ist nicht so richtig stark. Croissant mit Käse, Croissant Marzipan und Schoko-Croissant. Das sind die drei großen Croissants. Oh, da fällt mir gerade was ein.
Ja, was denn, Olli?
Die großen fünf Füllungen, Croissant-Käse-Füllungen. Wollen wir das nochmal schnell durchgehen?
Nee, das können wir nicht machen, Olli, weil wir haben eine andere Rubrik, jetzt sind wir wieder zeitlich so knapp.
Ja, wir haben nicht
entweder
so viel Zeit.
Entweder oder, sonst foltern nicht die Taliban. Wir müssen Versprechen einlösen. Ansonsten, da gibt es schlechte Laune.
Neben mir sitzt schon Ursula von der Leyen und will gleich das Wetter. Und nee, gibt's
Ursula,
ja nicht,
Ursula nee, von der Leyen macht bei Radio 1 das Wetter?
Ja, die macht bei uns das Wetter.
Hat sie nicht genug zu tun mit
Verkehr und Funk. Ist denn irgendwas passiert in der letzten halben Stunde, dass es jetzt wichtig ist, dass wir jetzt nochmal das Verkehr?
Gravierend.
Was wirklich ist denn gravierende los? Unterschiede? Wirklich, das muss jetzt auch noch, wirklich, wir sind gerade so im Redefluss.
Die A100 ist verschwunden.
Wir sind doch immer top aktuell hier.
Ist die A100 noch da?
Noch.
Noch ist die da, okay. Aber die ist bestimmt wieder mega verschwunden.
Das Dreieck Werder ist zum Hexagon geworden.
Könntest du mir nicht einen Gefallen tun? Ich muss um 18.05 Uhr die A100 runterfahren, dass du sagst, da ist ein riesiger Stau, dass ich da alleine in Ruhe gleich durchfahren kann, ohne dass die Leute mich irgendwie... Könnte man sowas machen? Könnte man ein bisschen manipulieren für die Mitarbeiter?
Wir können das manipulieren mal.
Dann würde ich jetzt mal sagen, Jan, dann machen wir jetzt Spot frei. Na, jetzt kommt ein Riesen-Jingle.
Aus dem Weg und dann kann die Ursula von der Leyen den Verkehrsservice vorlesen.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Tja, liebe Radio 1-Hörer, und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann lassen Sie die Autobahn, die A100, zwischen 18.05 und 18.30 Uhr völlig unbefahren, weil ein alter, abgehalfterter Moderator muss mit seinem alten Ford Escort nach Hause kommen. Das ist mein Herzenswunsch.
0331 70 99 111, wenn Sie uns noch eine coole Botschaft mit auf den Weg geben wollen für die letzte halbe Stunde dieser Show, rufen Sie einfach an 0331 70 99 111. Und jetzt, Olli, ist es soweit. Die neue Rubrik hier bei Sanft und sorgfältig am Sonntagnachmittag.
Du klingst vielleicht versoffen, Jan Böhmermann.
Ja, weil ich habe gestern Abend Baby-Coladas getrunken. Und Baby-Coladas gehen mir immer total auf die Stimme. Virgin-Colada heißt es auch, aber das finde ich sexistisch. Deswegen sage ich Baby-Colada. Das sind Pina-Coladas ohne Alkohol. Und die gehen wahnsinnig bei mir auf den Kopf am nächsten Tag.
Ja, und jetzt kommt wirklich unser neues Spiel, was wir uns ausgedacht haben.
Das ist so neu, wir haben noch nicht mal einen Jingle dafür.
Hugo Egon Balder hat uns diese Rubrik geschrieben. Mhm. Return of the Radio Legends. Hugo Egon Balder, auch hier immer noch kreativ Pool mit drin, sitzt abends zusammen mit Jürgen König und Robert Skopin auf einer kleinen, selbst von ihm angezimmerten Hacienda in Brandenburg. Und dann denken sie sich neue Rubriken aus für unsere Sendung. Diese Rubrik heißt...
Entweder oder, sonst foltern dich die Taliban.
Richtig. Genau. Sinn des Spiels ist es, dass Jan Böhmermann und ich uns gegenseitig Sachen sagen, die wir müssen uns für eine Sache entscheiden, die alte Leier eigentlich.
Entweder oder, also entweder das eine oder das andere und man darf nicht Nein sagen, man muss es machen, sonst foltern uns die Taliban.
Also man darf aber natürlich auch sagen, nee, dann lasse ich mich lieber von der Taliban-Gesellschaft, von der Taliban-AG foltern.
Von der deutschen Taliban-Gesellschaft.
Genau.
Von den Taliban. Hey, wir fahren eine Runde mit der Taliban.
Fangen wir mal an heute mit dem Spiel. Du wolltest, hast das vorbereitet für mich.
Also pass auf, ich mach's ein bisschen gemütlich. Stell dir folgende Situation vor.
Ja.
Schwummriges Licht, ein Raum völlig ausgekleidet mit warmen, weichen Stoffen. Es ist angenehm körperwarm, in der Mitte ein rundes Bett, das sich dreht. Rote Beleuchtung, es ist richtig schön gemütlich. Und du stehst in einer Radlerhose in diesem Raum. Zwei Türen, eine links, eine rechts.
Ja.
Beide Türen öffnen sich gleichzeitig und heraustreten... Aus der linken Tür der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz.
Ja.
Komplett nackt.
Ja.
Und aus der rechten Tür der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Günther Verheugen. Auch komplett nackt. Zwei stattliche Männer in den besten Jahren komplett nackt.
Ja.
Keine Brille auf und gar nichts. Beide haben wunderschöne Lippen. Jeder trägt in seiner Hand eine Dose körperwarmes Babyöl. Und deine Aufgabe ist nun, Olli, entweder oder. Wen dieser beiden möchtest du am ganzen Körper mit diesem warmen, körperwarmen Babyöl einreiben? Am ganzen Körper? Komplett überall?
Ja.
Denk dran, du trägst nichts außer eine Radlerhose. Wer von diesen beiden Männern? Entweder oder. Entweder Martin Schulz.
Ja.
Der amtierende Präsident des Europäischen Parlaments.
Mhm.
Oder Mr. Lipstick, Günther Verheugen. Beides wunderschöne Münder.
Ja. Und muss ich mit denen körperlich, muss ich die nur einreiben?
Die beiden legen sich, also den du auswählst, der legt sich auf den Rücken und du fängst an damit, dass du dich auf diese Person draufsetzt.
Ja.
Und einfach das körperwarme Babyöl auf diese Person mit massierend einreibst. Du sitzt auf.
Ich muss ihn also massieren und mit dem Öl einreiben.
Öl komplett ein. Das komplette Öl muss einmassiert.
Ich muss ihn nicht küssen.
Gar nichts. Du musst nur warmes, in dieser angenehmes Bett dreht sich auch leicht, während du das machst.
Ja. Und die Vorhänge, welche Farbe haben die?
Keine Vorhänge, ist ein fensterloser Kellerraum.
Ist okay. Ich würde mich dann, also.
Günther Verheugen?
Ja.
Ohne Brille?
Ja.
Oder Martin Schulz?
Mit Brille.
Mit Brille.
Verheugen oder Schulz? Das ist eine schwierige Frage.
Genau. Ich weiß, du hast vielleicht leichte Tendenzen zu Martin Schulz, weil ihr den ähnlichen Nachnamen habt, aber denk dran.
Aber ich glaube, Verheugen hat den härteren Job. Ich glaube, der
gehabt. Er ist mittlerweile im Ruhestand. Er hat jetzt seine Lippen aufgepustet und verbringt die meiste Zeit
zusammen auf der Reeperbahn Leitstranse. Ich weiß, ja.
Nein, auf seinen Lippen in der Adria, wollte ich sagen.
Ach so. Mhm. Okay. Ich würde den Verheugen nehmen, weil der hat ein hartes Leben hinter sich gehabt. Der Schulz ist ja noch im Amt, ne?
Der ist noch im Amt.
Ja, ja. Verheugen ist aber noch, sag ich mal, der ist eigentlich schon ausgebrannt. Der hat sein ganzes Leben nur.
Und der kann so eine angenehme Massage von dir vertragen.
Der kann eine vertragen. Und ich glaube, ich würde Verheugen nehmen. Ich bin kurz davor zu sagen, ich lasse mich von den Taliban foltern. Aber ich glaube, Verheugen würde ich diese Massage einmal schenken, wenn es bei einer einmaligen Aktion bleibt und es danach zu keinem weiteren Kontakt zwischen uns beiden kommt. Ach ja, würde ich dem. Ich würde es Verheugen nehmen, ja.
Gut. Gewinnt jetzt einer von uns einen Preis? Nee.
Nein, oder es
Applaus
gibt keinen Preis. Ja.
Bravo.
So, jetzt stell du dir folgende Situation vor. Ja. Du bist angezogen, du hast einen schönen Anzug an und bist auf einem Altar. Mhm. Es ist kurz vor deiner ersten Hochzeit. Mhm. Alle deine Eltern sind da, die ganze Familie ist da, deine besten Freunde, Klaas Häufer Umlauf ist da.
Mein allerbester Freund.
Dann ist da Charlotte Roach ist da, alle Leute,
die mir teuer und lieb sind.
Alle, mit denen du in den letzten Jahren zusammengearbeitet hast. Harald Schmidt ist als Trauzeuge engagiert worden.
Mach mal kurz eine Keksdose auf eben.
Ja. Helmut Zerlett ist in der Kirche und spielt die Brautmusik.
Der kann auch gar keine Noten.
Und alle sind, deine Mutter hat sich aufgeplustert. Hat sich also einmal richtig, also richtig nochmal richtig aus, also nochmal raus.
Meine Mutter sieht aus wie eine Tasche Ochsenknecht.
Ja, ist. Also hat sich nochmal richtig aufgebrezelt, so, ne?
Einmal.
Dein Bruder, deine Schwester, alle sind deine Schwester High Heels an, wie noch nie in ihrem Leben.
Bruder auch
High Heels an. Alle haben sich extrem aufgebrezelt für dich, weil es ist dein großer Tag.
Ja.
Und dann geht die Kirchentür auf und deine zukünftige Angetraute, mit der du ein Leben lang verbringen wirst, mit der du ein Leben lang das Bett teilen wirst, mit der du ein Leben lang zusammen durch dieses Leben gehen wirst, durch dieses schwere Leben.
Sein muss, und es ist eine kirchliche Heirat.
Es ist eine kirchliche Heirat. Es ist, ihr werdet da zusammen, Roberto Blanco ist der Pfarrer, weil der wird euch zusammenführen. Der sitzt da auch schon, ist ganz aufgeregt.
Ah, jetzt so, ne? Wer kommt?
Er darf natürlich die Braut einmal vorher küssen und anfassen.
Aber wer kommt?
Und dann gehen die Türen auf und durch die eine Tür kommt in einem wunderschönen Kleid, mit die Haare hochgesteckt, mit einer wunderschönen Robe bekleidet, Katja Riemann. Und auf der anderen Seite kommt Jenny Elvers.
Ganz klar Jenny Elvers. Ohne nachzudenken würde ich sofort mit Jenny Elvers, Jenny Elvers heiraten.
Jenny Elvers aber hat noch eine Alkopop-Dose in der Hand. Und
gerade deswegen, total, null, it's a no-brainer, sofort Jenny Elvers. Und zwar auf allen Ebenen, intellektuell, sexuell, zwischenmenschlich, 100% Jenny Elvers. Alles andere ist mir zu anstrengend, weil Katharina wohnt doch in London 80% ihrer Zeit.
Nein, das ist ihre Tochter, die studiert Tanz in London. Sie selber lebt in Berlin.
Also,
was ist denn hier los? Das ist das Roberto Blanco, und hiermit verheirate ich. Ich kann das leider nicht sprechen, wie der spricht. Aber du wirst von Roberto Blanco verheiratet.
Auf jeden Fall
mit Jenny Elvers, wirklich?
Auf jeden Fall, weil ihr Ex-Mann ist außerdem noch ein wichtiger PR-Manager in Deutschland. Wenn es mir irgendwie nützt, da gibt es immer bestimmt noch gute Kontakte. Die hat die Telefonnummer von Alex Jolich, weil die von dem ein Kind hat. Hatte, glaube ich, auch was mit Farin Urlaub. Auch
das,
da sind die Bande.
Das wollen wir nicht mehr erwähnen, sonst kriege ich noch Ärger. Wir haben heute. Das können wir nicht immer erwähnen.
Aber wusstest du eigentlich, was Katja Riemanns Tochter macht?
Was macht die denn? Die studiert.
Achso. Nee, meine Tochter studiert Tanz.
Ah, die studiert Tanz, verstehe. Ja. Ja. Also, du kriegst eindeutig Stelle für
jeden
Jenny
Fall, Elvers. Auf jeden Fall Jenny Elvers, aber ohne das Gehirn zu benutzen.
Ja?
Nur mit dem Penis gedacht.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Tolles neues Spiel, Jan, was wir uns stellen. Danke, Hugo Egonwalder, für dieses wahnsinnig kreative, aufregende Spiel.
Das war gar nicht schlecht.
Das war gar nicht so schlecht bis jetzt.
Ja, mach die Vorstellung, dass du auf Günther Verheugen sitzt, während er sich von dir mit dem Babyöl einreiben lässt.
Ich freue mich schon auf die Gala-Fotos von dir und Jenny Elvers dann so, ne? Wenn du dann da irgendwie da bist und ihr irgendwie im Swimmingpool mit euren neuen Freund, mit Boris Becker und Marius Müller-Westernhagen.
Ja, ich freue mich schon auf die vielen schönen kleinen Kinder von Günther Verheugen und von Olli Schulz, die ihr nämlich adoptieren dürft, weil es dann nämlich erlaubt ist in Deutschland. So.
Wir sollen ja uns nur einmal massieren vielleicht.
Ja, aber vielleicht findet ihr Gefallen aneinander und das läuft dann mehr. Eventuell weiß man ja nicht.
Ja, vielleicht sprechen wir gleich mal ganz kurz in der Pause miteinander. Lasst jetzt ein bisschen Musik laufen hier.
Ja, vielleicht ist das eine gute Idee.
Ja. Echt jetzt?
Mach doch mal.
Herzlich willkommen zur interaktiven Show auf Radio 1. Sanft und sorgfältig.
Ein richtig cooler Song, oder?
Fürchterliches Lied. Aber auch das erste, was ich fürchterlich heute fand.
Warum ist denn das ein super Lied?
Das eigentliche Hauptthema unserer Sendung war heute Natur. Soll der Mensch wieder mehr zur Natur gehen?
Ja, aber die Natur hat sich dieses Themas bemächtigt und ist einfach mitgenommen.
Ja, und wir haben zum Glück sehr, sehr intelligente Zuhörer, die auf unseren Facebook-Seiten was posten. Zum Beispiel hat Bastian hier und dort geschrieben, ein Zitat von Adorno. Jeder versucht, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, führt nur tiefer in den Naturzwang hinein.
Adorno ist mir zu mainstreamig.
Mir auch. War das Adorno oder Horkheimer? Ich kann es nicht lesen. Er hat das hier oder beide zusammen.
Eine schlechte Handschrift auf dem Computer.
Ja, kann man nicht so ganz deutlich erkennen. So, ne? Aber da sollten wir nochmal drüber nachdenken.
Olli, es ist an der Zeit für eine der beliebtesten Rubriken des deutschen Radios. Es ist an der Zeit für...
Was hauen?
Die großen Fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Wir hauen heute einen Knaller nach dem anderen raus in dieser Sendung, Jan.
Heute geht es um die großen 5 Leckereien vom Bäcker.
Richtig. Wer kennt nicht dieses Gefühl? Man geht morgens zum Bäcker, ist völlig entnervt, weil eine lange Schlange an Menschen vor ihm ist und dann holt man sich wieder das Notwendigste. Aber wie schön ist es, an einem Tag, an dem vielleicht viele aus der Stadt rausgefahren sind, hier in Berlin passiert das meistens um die Feiertage, dass man in die Bäckerei geht und man hat diese gesamte Kuchen- und Brötchenauslage für sich und kann aus dem Vollen schöpfen.
Man kann einfach bestellen, was man möchte, weil einem der Geldbeutel nicht zwickt, weil man gerade frisches Geld von der Arge bekommen hat und einfach mal richtig zulangen möchte. Und dann hat man also die Möglichkeit auszuwählen zwischen bis zu 500 verschiedenen Backwaren. Und wir definieren jetzt hier live bei Radio 1 die großen 5 Leckereien aus der Bäckerei. Auf Platz 5, Olli, ist bei mir die Apfelschnecke.
Die Apfelschnecke.
Ja, schöne Apfel, schneckenartige mit die Zwischenräume der Schnecke sind mit Apfelkompott gefüllt, sehr viel Streuselzucker obendrauf, ein fettiger Teig, sehr lecker, sehr frisch, weich.
Ja, mag ich auch. Mag
auf Platz 5 bei mir, bei dir?
Auf Platz 5 bei mir ist ein norddeutsches Gebäck und zwar der Klöben.
Der Klöben.
Klöben ist so
heißt in Bremen Klaben. In Bremen heißt es Klaben.
Tatsächlich ist es
Klaben.
So.
Ja.
Der Klöben ist nichts anderes als ein mit Puderzucker umhüllter Rosinenkuchen.
Stollen
kann man auch sagen.
Klöben.
Obwohl ein Stollen wiederum, der ist ja auch noch mit verschiedenen, ein Klöben ist ja mit Rosinen gefüllt, während der Stollen ja auch diese süßen kleinen, wie heißen die nochmal, diese
Zitronat,
Gelatinen.
70er Jahre, das sind übrigens Zeitreisen aus den 70er Jahren, die sich dann noch in unsere Backwaren reingeschummelt haben.
Ja, aber der Klöben, immer wieder gern genommen, so einen ganzen Klöben nehme ich dann auch gleich. Mhm. Den zu Hause schön mit Butter beschmieren, aber keine Margarine.
Nicht in Scheiben schneiden, sondern den ganzen Klöben einmal in der Mitte durch und dann komplett daumendick mit Butter bestreichen und schön herzhaft reinbeißen.
Ja, der Klöben an sich ist bei mir auf Platz 5, erinnert mich an eine geborgene Kindheit, die ich nie hatte, aber gerne mal gehabt hätte. Klöben auf Platz 5.
Der Klöben des Menschen ist unantastbar.
Der Klöben des Menschen hängt meistens irgendwo zwischen den Beinen und ist eines der besten und leckersten Gerichte, die dieses Land hervorgebracht hat.
Auf Platz 4 ist bei mir das Marzipan-Croissant.
Das Marzipan-Croissant. Genau.
Mm. Gerne übrigens in der Variante, was eigentlich kein Marzipan ist, einfach nur so Haselnussmousse mit Aromastoffen versetzt und manchmal auch ein kleines bisschen zu viel Bittermantel drin. Dass man so leichte Blausäure-Vergiftungserscheinungen bekommt.
Ja.
Sehr lecker warm, schön von Le Croix-Bac am Hauptbahnhof. Oder auch von anderen Bäckereiketten, wie die Freundliche Bäckerei zum Beispiel in Tegel.
Ja, mag ich auch gerne. Auf Platz 4 bei mir ist der Spritzkuchen.
Beziehungsweise Amerikaner heißt es dann, glaube ich, ne?
Dann heißt es Amerikaner, ja.
Also, nee, ich bin nicht falsch, das heißt Victoria, sagt man, Victoria, ne? Also dieser kringelige Loch in der Mitte.
Oder? Ist der Amerikaner, es gibt eine Sache, mir fällt der Name für meinen dritten Platz nicht ein. Jedenfalls auf Platz 4 ist bei mir der Spritzkuchen. Den gibt es auch an Tankstellen, hat sich ziemlich etabliert hier in Berlin.
Genau.
Ist dieses Zeug, was es auch auf dem Jahrmarkt oder auf dem Dom gibt.
Genau, genau. Wie so ein Frankfurter Kranz, ne? Wie so ein geringeltes.
So leicht fluffig, aber
genau. Man kriegt Kopfschmerzen davon, wenn man zu viel davon isst, weil der sehr, sehr fettig
ist. Richtig, ich esse aber gerne mal so 2, 3 am Stück davon.
Ja, genau.
Während der Autofahrt.
Genau.
Und es ist auch sehr oft so, dass der Spritzkuchen, wenn noch 2 da sind und man sagt zum Bäcker, ich hätte gerne einen Spritzkuchen, dann sagt er, ach, nimm sie auch beide mit. Und dann grinst er einen so ein bisschen schelmisch an.
Nach dem Motto,
ne? Selbst gemacht.
Ist hausgemacht.
Selbst gespritzt. Und das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz leckeres.
Also.
Ist so fluffig. Auf Platz 4 bei mir der gute, also auf Platz 5 Klöben, 4 Spritzkuchen.
Mhm. Also bei mir Platz 5 Apfelschnecke, Platz 4 Marzipan-Croissant. Platz 3 ist bei mir ein echter Klassiker. Ist eher fast dem Brötchensegment zuzuordnen, aber ist trotzdem auch eine Leckerei. Schön lecker mit Butter. Der kleine Bruder des Klöbens, das Rosinenbrötchen. Ist ein echter Klassiker.
Ja, mochte ich nie so richtig gern, war mir zu trocken im Mund. War mir zu trocken. Rosinenbrötchen ist ja, also kommt die Schwester des Klöbens, kann man so sagen.
Die kleine Schwester, die kleine Stiefschwester des Klöbens.
Das ist bei dir Platz 3, ne?
Ja,
ich bräuchte jetzt Hilfe. Bei meinem Platz 3 ist ein Gebäck, ein Kuchen, so ein Mürbeteig flach, der so, ist es der Amerikaner, der auf der einen Seite rosa und dann aber auch so hell
Zuckerguss
ist.
Unten, also leicht bröckeliger Teig.
Ja, bröckelig, aber nicht der, wo so ein, der so halb rund ist und nur auf der einen Seite so ein Zuckerguss drauf hat und auf der anderen Seite nicht, sondern nur den Teig hat, sondern der ist auf beiden Seiten so rot, weiß.
Nee, das gibt's gar nicht.
Doch, das nennt sich Amerikaner.
Nein.
Das ist der Amerikaner.
Der Amerikaner ist der unten quasi, der aussieht wie eine Kontaktlinse mit einer, ich glaube, konkaven Seite und einer geraden Seite.
Ich möchte die Radio 1-Hörer kurz bitten, wer kann mir sagen, wie heißt dieses Mürbeteig? Das sind 2 Taler ineinander gepresst.
Ach so, Florentina.
Nee, nicht Florentina. Und in der Mitte ist glaube ich, so ein ganz klein bisschen Marmelade.
Wie heißen sie nochmal? Nicht Florentina, die heißen...
Und das ist
nee.
Ach, rot und das ist rot und halb.
Ich kenne eine Bäckerei, die hat eine Internetseite und die wird das...
Vielleicht haben wir aber auch einen Radio 1-Hörer,
aber so schnell wird keiner anrufen können, bin ich mir ganz sicher.
Wir haben die bezaubernde Steffi heute hier.
Das wird niemand hinbekommen. Das wird niemand so schnell.
Ich glaube, das heißt Amerikaner.
Nein, die heißen anders.
Ist das nicht der Amerikaner?
Und in der Mitte ist so eine Schaumsache?
Haben wir jemanden dran? Hallo?
Wie heißt das denn? Oh, wir sind, glaube ich. Ich glaube, der ruft mal aus dem Jahr 1990 an. Hallo?
Hallo? Das heißt Ochsenauge.
Ochsenauge?
Ja, aber Ochsenauge ist nicht der Ausdruck, den wir in Norddeutschland kennen.
Nee, das ist nicht richtig. Müssen wir leider wegdrücken. Wir haben nur noch 4 Minuten. Wir müssen uns ein bisschen sputen, sonst kommen wir nicht mehr auf die 1.
Okay, dann machen wir weiter.
Also ein namenloses Gebäck.
Ja, du kennst es aber auch, ne?
Ja, ich kenne es auch.
Das
Ochsenauge sagt auch hier Twitter gerade in Form von AK1010100.
Okay, auf Platz 2 bei dir.
Ist auch ein Klassiker, das Schokocroissant. Ohne Kommentar, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Pain au Chocolat.
Der
Engländer.
Ja, okay. Da muss ich jetzt leider umswitchen auf den herzhaften Aspekt der Bäckerei.
Mhm, okay.
Und die Pizzazunge ist bei mir auf Platz 2. Die Pizzazunge
ist auch eine schlimme Krankheit, die viel zu wenig. die sogenannte Pizzazunge. Sie haben eine Pizzazunge. Ja, aber ist nachvollziehbar.
Für Menschen, die dich ausschließlich von Pizza ernähren, löst sich die Zunge irgendwann auf und wird durch eine Pizza ersetzt.
Wir haben unabhängig voneinander, ohne auf unsere Zettel zu gucken, jetzt die Nummer 1 gewählt. Wollen wir das gleichzeitig sagen?
Ja, bei mir ist es ein bisschen länger. Ist aber was Herzhaftes bei mir.
Kann ich das sagen? Bei mir ist das Franzbrötchen.
Das Franzbrötchen?
Ja,
wirklich?
Das
zeitlos, weil du das seit deiner Kindheit kennst?
Nein, das habe ich erst vor 2, 3 Jahren kennengelernt. Auf einer Reise nach Hamburg, wirklich.
Ist es mitgefahren oder wie? Und saß es neben dir.
Im Internet. Ich habe nachts irgendwie gechattet mit irgendwem und dann auf einmal hat sich da so ein Brötchen eingeschaltet. Wir haben uns mal getroffen und uns ganz süß gefunden. Und okay, seitdem sind wir eigentlich zusammen.
Das Franzbrötchen ist ein Zeitungsklassiker, ist deine Nummer 1, richtig?
Ja, genau. Ja? In Evergreen.
Okay. Meine Nummer 1 ist leider auch, in Hamburg gibt es einen Bäcker, der das in par excellence fabriziert.
Par excellence.
Ja, und zwar, ich rede von dem überbackenen Laugenbrötchen, einem warmen überbackenen Laugenbrötchen mit Käse und Speckwürfel. Das ist das Allerbeste. Das ist wirklich, wenn es ein Laugenbrötchen frisch aus dem Ofen, noch leicht warm, da so Speckwürfel oben drauf und dann mit einem schönen Käse das überbacken.
Ist aber glaube ich, nichts, was man überall bekommt, sondern es ist was Spezielles.
No, es haben viele, also Laugenbrötchen, es gibt die Laugenstange, gibt es ja auch mit Käse. Aber ich rede von dem Laugenbrötchen. In der Mitte oben, in dieser Krone des Laugenbrötchens, sind die Speckwürfel und dort wird dann schön Käse rüber gemacht. Und wenn das Ganze noch warm ist und gerade aus dem Ofen kommt, du kriegst es direkt in die Tüte und steigst dann in die U-Bahn, fährst zur Schule und beißt dann da hinein, dann ist das so eine Matschepatsche im Mund. Und dann, wenn man dann in der Schule angekommen ist, ich habe es früher immer auf dem Weg zur Schule gegessen, kannst gleich die erste Stunde schwänzen, wo du so einen Durchfall hast.
Olli, die Community lässt uns nicht hängen. Twitter ist das Medium, was alles weiß. Mit Backwaren sich auskennende Leute twittern hier.
Hanseat!
Hanseat heißt es. Hanseat. Das sind letztlich nichts anderes als gezackte, große Kekse. Eine Seite ist weiß und eine Seite ist rot. Und ich muss sagen, ist natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht eines echten Berliners, sowohl der Backspezialität als auch des Berliners. Das kennt man natürlich nur in Hamburg, in der Hansestadt Hamburg.
Der Hanseat ist ein norddeutsches Gebäck. Ja,
nicht mal norddeutsch, weil ich das als Bremer nicht kenne und ich kenne wirklich alle Backwaren.
Aber du weißt, wovon wir reden jetzt gerade.
Jetzt, wo ich das Bild hier sehe im Internet, sehe ich.
Er besteht aus zwei runden Mürbeteigscheiben von jeweils etwa 10 cm Durchmesser und 5 mm Dicke, deren Ränder für gewöhnlich ähnlich denen eines Leibniz-Kekses gezackt sind. Ja. Zwischen den Scheiben befindet sich eine dünne Schicht Erdbeercreme. Genau.
Weißt du auch, warum die Ränder des Hanseaten gezackt sind?
Warum?
Das kommt noch aus dem Mittelalter, zur Abwehr von Fressfeinden.
Wir haben heute eine Menge gelernt. Und schon wieder sind wir durch mit 2 Stunden sanft und sorgfältig.
Leck mich in der Tasche.
Es war eine ganz tolle Sendung mit dir, Jan. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde gerne am Abschluss, was machen wir? Gibt's ein Resümee, was wir noch?
Ich würde gerne, dass jeder von uns nochmal so einen Wahlspruch für die kommenden 7 Tage, damit wir alle zufrieden und immer an den Spruch denkend durch die Woche laufen können.
Nächsten Sonntag heißt es wieder Schulz und Böhmermann oder Böhmermann und Schulz mit sanft und sorgfältig. Jetzt kommt dein Slogan.
Mein Slogan ist, jeder Tag, an dem du nicht gelächelt hast.
Okay, alles klar. Und jetzt kommt meiner. Ich möchte den großen Nietzsche zitieren heute. Ich lebe in meinem eigenen Haus, hab nie jemanden was nachgemacht und lache noch jedem Meister aus, der sich nie selber ausgelacht. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Sonntag. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.